Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Wenn ich mir Suchtthematiken angucke, ja, wer will denn konsumieren? Ja, mein Körper. Natürlich ist das ein leibseelisches Phänomen, aber wer hat Entzüge, wenn es nichts gibt? Der Körper. Also wir behandeln in der Psychotherapie Sachen, die im Körper stecken, mit Reden. Wenn ich eine Erwartung an einen anderen Menschen habe, dann habe ich ein Ziel formuliert, dessen Erfüllung nicht in meinen Händen liegt. Also ich kann das gar nicht machen, sondern der andere muss ja tun, damit mein Ziel, ne, erreicht wird. Und damit habe ich mich strukturell vom anderen abhängig gemacht. Ganz interessant. Was wir aber da getestet haben, ist ja eine Kognition und eigentlich nicht nur eine Kognition, sondern eine identitätsprägende Kognition. Denn diese Menschen denken ja in dem Moment, und nicht nur in dem Moment, sondern sonst insgesamt, ich habe es eigentlich nicht verdient.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was ist eigentlich PEP? Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Dr. Michael Brune. Geboren 1963 in Langenhagen, ist Facharzt, Arzt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und einer der spannendsten Methodenentwickler im deutschsprachigen Raum. Seit 2000 arbeitet er in eigener Praxis in Hannover als Arzt, Psychotherapeut, Coach, Trainer und Lehrtherapeut. Er ist Begründer von PEP, der Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie, einer Weiterentwicklung der sogenannten Klopftechniken, die er aus deren esoterischen Korsett befreit und in eine wissenschaftlich diskutierbare Methode überführt hat. Inzwischen hat er weit über 27.000 Interventionen mit Klienten und Workshop-Teilnehmern durchgeführt. Die ersten beiden FMRT-Studien zur Wirksamkeit an der Medizinischen Hochschule Hannover initiiert und seine Methode in unzähligen Büchern dokumentiert. Zuletzt in Psychotherapie und Coaching, das gerade in dritter Auflage erschienen ist. Er coacht außerdem Spitzensportler, Opernsängerinnen, klassische Musiker, ARD- und ZDF-Moderatoren sowie Führungskräfte. Überall dort, wo Menschen unter Druck Leistungen bringen müssen. Michael, herzlich willkommen im Paperwings Podcast.
Hi Danny, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Michael, ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ich bin sehr froh und stolz, dich hier sehen zu dürfen. Ich hoffe erstmal, ist die Einleitung passend, fachlich richtig gewesen oder gibt es Korrekturen?
Ja, ein bisschen. Ja, ich coache jetzt niemanden mehr und ich habe auch keine Praxis, also die Praxis betrete ich auch nicht mehr, weil eben seit ein paar Jahren ich primär ausbilde und Forschung mache und Buchprojekte und andere Projekte mache. Also von daher habe ich das alles gemacht, aber ich coache nur noch in den Kursen. Also ich lade Patienten dann oder Klienten in Kurse ein. Da mache ich das nach wie vor, macht mir auch totalen Spaß, aber ich habe so viel am Start, dass ich jetzt nicht mehr jeden Tag da in die Praxis gehen kann oder Leute coache. Also da sollen dann andere ran. Ich bin jetzt Multiplikator mehr.
Ja, also es gibt auch super viel spannenden Content von ihm auf YouTube zu schauen. Das heißt, auf vielen Tagungen, Seminaren, Weiterbildung. Ich habe mir da ganz viele Sachen angeschaut und als Intro sage ich auch gern, das habe ich ihm auch noch vorenthalten, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe ja vor etwa 2 Jahren meine Coaching-Ausbildung gemacht an der Coaching-Akademie Berlin und dann hatte ich eine Ausbilderin, die ist Dr. Petra Bernhard-Zeder, die habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Und das hieß energetische Psychologie oder es war ein Titel, der bei mir erstmal, ich war weder negativ noch positiv eingespielt, ich bin komplett ergebnisoffen rangekommen. Und wer diesen Podcast kennt und mich kennt, der weiß, ich bin so ein Offizier, so ein Deutscher, so ein Deutsch sein heißt sachlich sein, sage ich mal so. Und alles, was so mit Räucherstäbchen, ich habe das alles in meiner Praxis, aber erstmal kritisch. Und ich war dann extrem gespannt, was da passierte. Und dann war ich auch erstmal interessiert, was das mit diesen Klopftechniken auf sich hat. Und tatsächlich, wir werden noch später darauf eingehen, war es eine der wirksamsten Interventionen, die ich in meiner gesamten Coaching-Ausbildung erlebt habe. Sie hat mich komplett einmal in einer Coaching-Situation aus der Bahn geworfen, wo ich emotional komplett aufgelöst war. der mich dann quasi ausbilden sollte, das war quasi in einer Triade oder in so einer Trias, so ein Konzept, hat gesagt, okay, ich kriege das gar nicht eingefangen. Und dann kam Petra dazu und hat mich mit Klopftechniken beruhigt. Und spätestens seitdem war ich extrem überzeugt von dieser Methode, die einmal so einfach daherkommt. Das einfach nur so ein bisschen zum Framing, zum Priming. Wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Dann habe ich ganz viele Bücher von dir auch. Ich habe jetzt hier mal das Kleine, hier so bitte klopfen, Anleitung zur emotionalen Selbsthilfe. Ich weiß, dass meine Schwägerin, die ist Lehrerin, eine Ausbildung darin gekriegt hat. Das heißt, es ist schon aus der, ich sag's mal böse, aus der Schmuddelecke schon längst raus, sondern schon längst extrem etabliert. So, das aber nur zu meinen ersten Worten. Der Podcast soll ja dir gewidmet sein. Vielleicht kannst du sagen, wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist? Ich mache den Schwenk kurz, aber wie kam es dann eigentlich zum Pep?
Also ja, das ist ja, finde ich, schon eine total wichtige Frage. Also, weil ich ja totaler, sag mal, Konstruktivismus für mich nach wie vor eine zentrale Rolle spielt. Und wer spricht denn da? Also welcher Beobachter spricht da über Realität, sogenannte Realität? Oder Wahrnehmung, oder Gunter Schmidt sagt immer Wahrgebung, finde ich ja noch besser eigentlich als Wahrnehmung, wenn man das neurobiologisch mal ganz präzise beschreiben wollte. Ja, ich glaube, was schon wichtig ist, das erzähle ich gerne auch immer und überall, weil das auch Modellcharakter für andere junge Menschen, Kinder haben könnte. Ich war ja relativ schnell schlecht in der Schule und bin dann auf die Hauptschule gekommen. Da hatte ich schon eine Diagnose, Legasthenie oder LRS hieß das dann abwechselnd. Und dann war ich auf der Hauptschule, da bin ich in der 6. Klasse sitzen geblieben und habe mich zum Klassenkasper mal hochgearbeitet. Und also das war schon sehr prägend. Also vor allem, dann stand im Zeugnis, Michaels Rechtschreibung ist so schlecht wegen Legasthenie oder LRS. Deswegen konnten seine Rechtschreibleistungen nicht bewertet werden. Das hat man ja früher gemacht, um Kinder zu entlasten. Ist aber so ein bisschen auch der ist so bescheuert, den kann man gar nicht bewerten. Das passiert ja, nimmt man ja schon auch wahr. Und dann gab es dann ein Zeugnis, da stand dann drin, ja, Michaels Rechtschreibung haben sich so sehr verbessert, dass er jetzt wieder bewertet werden konnte. Und das hatte ich neulich gerade mal angeguckt, meinen Kindern gezeigt, weil ich das vergessen hatte. Dann stand das da und dann guckte ich, welche Note hatte ich denn da gekriegt dann? Ja, eine 5. Also meine Rechtschreibleistungen haben sich so sehr verbessert, dass ich jetzt richtig schön bewertet werden kann mit einer 5. Das ist schon, man kann mal sagen, es ist ein Witz, es ist skurril, es ist Zynismus. Also ich würde ja im Nachhinein sagen, das Konzept Schule haben so Leute oder Typen entwickelt, die Menschen wie mich nicht auf dem Zettel hatten. Und es war für mich kein adäquates Habitat, keine artgerechte Haltung. Und deswegen habe ich da nicht mitgemacht. Mir erschien das auch nicht sinnvoll. Und ich habe auch damals schon gesehen, diese Lehrer haben nicht wirklich Interesse an uns. Also es gab einen ganz tollen Lehrer, Herr Richter, aber ansonsten hatte ich das Gefühl, wir sind denen egal. Und dann auch nachmittags in diesen Nachschulungen, die man da hatte, wegen Leserechtschreibschwäche, da habe ich als Kind schon gemerkt, die haben keinen Plan. Also die machen da mit uns irgendwas, aber die haben selbst keine Ahnung davon. Das habe ich als Kind gemerkt. Ne? Jedenfalls bin ich dann nach der 8. Klasse ohne Hauptschulabschluss da raus aus der Schule und dann direkt zur Volkshochschule gegangen und mich da angemeldet, um den Hauptschulabschluss auf dem zweiten Bildungsweg nachzuholen. Und den hatte ich dann in 5 Monaten in der Tasche und habe meine eigentliche Klasse, die noch in der 9. war, draußen quasi überholt. Und das war witzig und zugleich hat mir das gezeigt, dass ich mich viel besser außerhalb von so engen Formaten und Institutionen und Denkmodellen entwickeln kann, also außerhalb besser als innerhalb. Und dann ging es weiter. Realschulabschluss habe ich ja nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg nachmittags und dann wollte ich immer Masseur werden, also mich mit Physiotherapie beschäftigen. Habe ich auch gemacht, eine Ausbildung zum Masseur, medizinischen Bademeister und mit Elektrotherapie und Bindegewebsmassage. Das war total krass und cool. Fand ich spannend. Aber da habe ich dann schon gesehen, dass es Menschen, warum werden Menschen eigentlich krank? Das hat mich viel mehr interessiert, warum die krank werden. Und Psychosomatik war schon so ein Schlagwort da. Und dann habe ich eben überlegt, was machst du jetzt noch? Machst du nochmal die große Krankengymnastikausbildung oder holst du erstmal Abitur nach? Und dann habe ich Abitur nachgeholt am Hannover-Kolleg. Ja, und dann war klar, dass ich Medizin studieren wollte und bin dann in Hannover eingestiegen in Medizin. Ja, und das ist, ich finde schon auch wichtig, wie wird einer dazu? Also wie kommt einer zu dem, dass er da ist? Ne, das war ja deine Frage. Die ganz prägend war zum einen, dass ich vorher schon Physiotherapie gemacht habe, Massage und seit dem 16. Lebensjahr im Krankenhaus gearbeitet hatte. Seit dem Studium dann eigentlich nur noch auf der Intensivstation. Das heißt, ich habe wahnsinnig viel praktische Erfahrung schon im Krankenhaus gehabt. Und der maßgebliche Meilenstein in der Medizin war eigentlich im 3. Semester, also noch im Vorklinikum, habe ich bei Professor Freiberger ein Praktikum gemacht. Das war der Psychosomatikchef in Hannover. Und da konnte man dann so ein Praktikum machen. Das war für einige das praktische Jahr eben. Und ich habe das aber schon vorher gemacht. Und Freiberger war eben, wie alle anderen Psycho-Leute da in der Medizin, auch Psychoanalytiker. Aber er machte gerade seine Fortbildung bei den Heidelberger Familientherapeuten. Also da war Watzlawick zum Beispiel Supervisor. Und wir hatten eine Mailänder Modell, eine Einwegscheibe. Und ich wusste das ja damals noch gar nicht, dass es was ganz anderes ist als Analyse. Und das war spannend. Und Freiberger war im Rheinländer und hat seinen Humor nicht zu Hause gelassen. Das war ein witziger Typ, der hat da andere Sprüche rausgehauen. Als Professor für Psychosomatik, das fand ich so klasse. Und ich war auch Klassenkasper, wir waren so Brüder im Geiste sozusagen. Ja, und das hat mich schon sehr geprägt. Und dann kam eben auch die Psychiatrie bei Kiska und Wulff. Wulff war befreundet mit Sartre, hieß es. Also echt schillernde Persönlichkeiten, nicht so Weißkittel-Psychiater, sondern eher so philosophische Psychiater. Das war auch sehr prägend. Ja, und dann praktisches Jahr habe ich dann in Mannheim gemacht, im Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Bin da hingegangen, weil das die renommierteste Klinik Deutschlands war in der Psychosomatik. Und eigentlich war das nicht vorgesehen, dass man das praktische Jahr innerhalb von Deutschland woanders macht. Ne? Aber ich wollte eben unbedingt hin, war dann da. Und das war schon total klasse von den Mitarbeitern da, von den Therapeuten. Aber ich hatte das Gefühl, den Patienten bringt das nicht wirklich was. Also ich hatte ja noch nicht viel Ahnung, aber irgendwie dachte ich, ja, so richtig rockt das hier nicht. Und dann der Chef, der Professor Schäbang, war total begeistert von mir und wollte mich da auch haben. Aber ich habe gemerkt, das ist zu eng. Die Formate sind zu eng. Das war alles sehr, sehr psychoanalytisch und sehr, sehr ängstlich im Grunde auch. Also da mal was völlig anderes zu machen, war nicht vorgesehen. Es war mal so ein Tag, da war eine Therapie ausgefallen. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin ja Masseur und ich könnte mal anbieten, mit dem Patienten Gesichtsmassage zu machen. Dass die sich gegenseitig Gesichtsmassage machen, weil das ist total klasse, total super entspannend und wohltuend und eine Belohnung ist das ja auch. Und dann sagten sie, ja, das ist ja sehr interessant, Herr Bohne. Also das finden wir ja sehr interessant, dass sie es anbieten. Wir werden da im Oberarztkreis drüber sprechen. Und dann haben sie darüber gesprochen und dann hieß es, ja, nochmal vielen Dank, dass sie es angeboten haben. Aber das würde doch zu sehr in unser Konzept eingreifen. So, ich war jetzt überhaupt nicht gekränkt oder sowas, aber ich dachte so, ja, das sind alles so Beobachtungen, die ich gemacht habe. Ich dachte, nee, das ist nicht der Ort für mich. Und deswegen bin ich an die Klinik in Hannover-Langenhagen gegangen, psychiatrisches städtisches Krankenhaus bei Professor Kruse. Das fand ich cool. Erstmal war der Kruse ein cooler Typ, der hat total witzig geantwortet auf meine Bewerbung. Das hat mich eigentlich am meisten angesprochen. So andere haben dann formell geantwortet und Kruse so einen total netten Brief geschrieben. Da dachte ich, na, da gehst du jetzt mal hin. Und dann bin ich da auch eingestiegen. Und das war klasse, weil da durften wir alles ausprobieren. Ich habe da systemische Arbeitsgruppe eben mit anderen, die da schon systemisch sozialisiert waren, gemacht in der Klinik mit Mailänder Modell. Und auf der Drogenentzugstation habe ich nachher Hypno gemacht, weil ich ja ganz früh übrigens dann eben auch eine systemische Fortbildung gemacht habe in Hamburg bei den Systemikern am ISS, Ulrich Wilken und Rosemarie Schwarz. Und das war nach wie vor total geil. Einfach das ist und ich sehe ja, ich habe jetzt 5000 Leute ungefähr ausgebildet aus dem Bereich von Psychotherapie und Coaching. Und die Leute, die keine systemische Sozialisation haben, da fehlt aus meiner Sicht jetzt wirklich was, muss man einfach mal so sagen. Weil die denken ja wirklich, so ist die Welt, wie ich sie aus meiner Methode beigebracht bekommen habe. Es gibt auch so dogmatische Systemiker natürlich, ne? Aber wenn man da sich mit Konstruktivismus beschäftigt hat und mit der Beobachterposition, dann ist man da schon noch ein bisschen, sag mal, gefeit vor, dass man so meint, es gibt nur eine Realität. Und das war dann klasse. Erst systemisch, dann Hypno und dann ging es immer weiter. Aufstellungen habe ich dann Ausbildung gemacht, das fand ich klasse. Und dann EMDR und Klopfen ungefähr parallel. Ja, und dann ging es ja los, ne? Gunter Schmidt hat damals den Fred Gallo eingeladen, jetzt sind wir beim Klopfen. Das hieß tatsächlich energetische Psychologie oder so. Energetisch, man dachte, das hat was mit den Energiebahnen aus der traditionellen chinesischen Medizin zu tun. Ja, ich habe den Kurs gemacht, habe eigene Themen bei mir bearbeitet. Das war relativ unspektakulär, wie du das eben auch erlebt hast. Ich klopfte, denk an irgendein Thema, klopfte auf mir rum und das war fulminant verändert, das Thema. Aber das war gar nicht so dramatisch. Das kam so völlig daneben nebenbei daher. Das fand ich klasse. Und dann habe ich eben alle Patienten und Klienten in der Praxis damit und im Coaching damit dann beglückt mit dem Klopfen und habe extrem viel Erfahrung gemacht und fand das sehr spannend. Und habe parallel aber auch EMDR-Ausbildung gemacht, was ich auch sehr interessant fand. Ich fand, dass die vieles da besser aufgesetzt hatten, was so Wissenschaftlichkeit angeht. Aber die Effekte, die ich gesehen hatte, waren beim Klopfen viel besser. Und mir hat es auch nicht so viel Spaß gemacht, also zu sitzen mit dem Arm da hin und her und sowas, fand ich relativ langweilig. Klienten hatten da irgendwie auch, ich hatte das Gefühl, die profitieren mehr vom Klopfen und Das Klopfen ist eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Das heißt, die Patienten, Klienten, die konnten selbst klopfen, wenn sie irgendwelche blöden Emotionen zu Hause gekriegt haben. Und das hat mich komplett abgeholt und begeistert. Deswegen habe ich dann Gallo unterrichtet, ein paar Jahre. Und dann habe ich aber gemerkt, ne? Also initial war mir etwas aufgefallen. Nämlich, dass ich am Wochenende, wenn ich diese Gallo-Kurse, EDXTM hieß das, unterrichte, dass ich in meiner Praxis ganz anders arbeite, als ich das mit dem Klopfen, als ich das da am Wochenende unterrichte. Und als mir das so richtig bewusst geworden ist, habe ich gedacht, das kannst du nicht machen. Ne, warum machst du das eigentlich? Ja, weil ich diese Technik da gar nicht so überzeugend für die Praxis fand. Und dann habe ich Fred auch geschrieben und gesagt, ich kann das jetzt nicht mehr unterrichten. Vielen Dank für alles, aber ich muss da erst was Eigenes draus bauen. Und dann habe ich ihm was Eigenes draus gebaut. Ganz viel rausgeschmissen, weil da war viel Zeug drin, was da nicht wirklich hilfreich war. Und ganz, ganz, ganz viel reingenommen. Also hypnosystemisches reingenommen, psychodynamisches, auch verhaltenstherapeutisches. Und daraus ist dann so 2008, 2009 PEP entstanden. Ja, und dann ging das immer weiter. Dann ging das immer weiter mit aller möglichen Spezialisierung im PEP und die Tools haben sich extrem nochmal entwickelt und präzisiert und ich habe mich komplett verändert in dieser Entwicklung der Methode. Und das finde ich auch spannend. Jetzt habe ich aber echt viel geredet hier.
Nee, das war super. Es hat auch super gesprudelt und du hast mir gleich ganz viele Punkte zum Anknüpfen gegeben. Denn ich glaube, ich weiß, dass viele Coaches zuhören. Ein paar Sachen sind bekannt. Einige sind gar nichts bekannt. Mhm. Und ich hau mal ein paar Sachen rein, die du gerade genannt hast. Zum Beispiel EMDR. Wingwave hast du nicht gesagt, ist aber quasi
so ähnlich.
So ähnlich ist, ne? Aber halt bekannt. Und Klopfen. Auf das Klopfen werden wir ja noch im Schwerpunkt eingehen. Deswegen würde ich mir das hinten raus einordnen, weil der eine denkt jetzt wahrscheinlich, wir klopfen einfach nur an die Tür. Das ist ja gar nicht so abwegig, aber gleichzeitig.
Wir klopfen an und wird euch aufgetan.
Können wir es noch spezifizieren. Aber vielleicht kannst du da so ein bisschen nochmal die Trennlinien reinbringen, was EMDR ist, Wingwave und auch Klopfen.
Genau. Also wir haben ja seit so ein paar Jahrzehnten eine Entwicklung in der Psychotherapie und die ganzen, also für mich ist das ziemlich ähnlich, Psychotherapie und Coaching. Das sind andere, na klar, Coaching ist berufsrollenbezogen, weiß ich schon auch. Aber wenn wir uns angucken, was wir im Coaching für Methoden nutzen, ja, dann, die kommen ja im Grunde zu großen Teilen aus der Psychotherapie. Und wenn das Klopfen ist eine Emotionsregulationstechnik. Ne? Und da gibt es eben seit ein paar Jahrzehnten eben Sachen, die über den Körper kommen. Also sogenannte Bottom-up-Techniken. Das war dann eben diese Augenbewegungstechniken, EMDR, so nach rechts-links gucken oder Eye-Movement-Integration, wo man so auch nur so andere Vektoren anguckt oder Brain-Spotting, wo man nur auf einen Punkt guckt und dann weiterentwickelt eben auch Wingwave und diese ganzen verschiedensten Klopftechniken. Und das ist ja spannend. Und das sind aber erstmal alles nur Interventionen auf Zwischenhirnebene, die Emotionen regulieren wollen. Aber das ist im Grunde schon ein Paradigmenwechsel. Denn bis dahin hatten wir, um an Emotionen ranzukommen, mussten wir über die Gedanken kommen, also über das Verhalten kommen oder über die Kognition, also Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie oder über Deuten, verstehen wollen, also eher so psychodynamisch, tiefenpsychologisch oder eben über Kontextveränderungen oder systemische Perspektivwechsel und sowas, also eher systemisch. So, das ist alles nach wie vor, in jeder Methode ist super viel spannendes Zeug, aber zur Emotionsregulation war das alles echt nicht wirklich überzeugend, das muss man sagen. Das für andere Sachen, ja, verstehen, Einsichten, Erkenntnisse, super, aber Emotionsregulation war es auch ein Umweg, muss man ja sagen. Wenn man geht über das Verhalten oder über die Kognition, um an die Emotion zu kommen, das ist über Bande gespielt. Ne? Und diese Bottom-up-Techniken, die haben eigentlich erstmals, weil sie sehr stark über den Körper kommen, genau da adressiert, wo die Emotionen eben organisiert sind. Denn eins muss man sich ja mal klar machen. Wo sind denn unsere Emotionen organisiert? Im Körper. Also wenn ich Ängste angucke, jeder hat mal Ängste gehabt, wo spüre ich die eigentlich? In meinem Körper. Im Brustbereich, Bauchbereich, Halsbereich vielleicht. Ne? Wenn man was Schlimmes erlebt hat, also Traumata, wo sind die organisiert? Im Körper. Also Bessel van der Kolk, der große Experte für Traumatherapie aus den Staaten, der hat sein Buch ja auch The Body Keeps the Score oder Verkörperte Schrecken genannt. Wenn ich mir Suchtthematiken angucke, ja, wer will denn konsumieren? Ja, mein Körper. Natürlich ist das ein leibseelisches Phänomen, aber wer hat Entzüge, wenn es nichts gibt? Der Körper. Also wir behandeln in der Psychotherapie Sachen, die im Körper stecken, mit Reden. Das ist schon erstmal Da gibt es jetzt eine das kann man jetzt so unterschiedlich ausdrücken. Das ist erklärungsbedürftig, das ist interessant, das ist putzig, das ist skurril, bis hin zu, man könnte auch sagen, das ist ein bisschen esoterisch. Wir wollen den Körper adressieren und quatschen nur. Ich glaube auch, dass wir in 10 Jahren uns komplett kaputt lachen, dass wir das gemacht haben. Aber lustig ist jetzt, und jetzt wird es ja ganz interessant, also wissenssoziologisch, dass das Klopfen als Esoterik beschrieben wird. Das ist schon interessant. Also das ist schon eine Vorlage. Ne? So, also von daher, und ich bin ja sehr übrigens interessiert, was mich, ja, das ist mal wichtig, was mich total geprägt hat, ist die Frage der, also dass man auf die Welt eben, und das habe ich durch die Systemiker stark gelernt und durch meine Doktorarbeit, das ist eine wissenssoziologische Doktorarbeit gewesen. Also mich hat dann interessiert, wie kommt eigentlich Wissen in die Welt? Ich habe untersucht, warum es eigentlich keine Pille für den Mann gibt und warum die Vasektomie des Mannes in Deutschland so selten praktiziert wird. Eigentlich hatte ich eine Idee, eine eigene so eine Empfängnishöhlung für einen Mann zu entwickeln. Hatte auch eine, finde ich, ziemlich geniale Idee. Aber dafür hätte ich Urologe werden müssen oder Androloge. Und das war nicht mein Weg, da wollte ich nicht hin. Ne? Aber ich hatte so ein paar sehr spannende Ideen, die Spermiogenese zu beeinflussen über die Nebenhodenpassage, was total gut funktioniert und reversibel ist und so. Aber wie gesagt, dann habe ich mich da erkundigt und gemerkt, oh Gott, da müsste ich mein Leben lang in diesem Bereich da bleiben. Das wollte ich nicht. Also habe ich mal einfach nur untersucht, ja, warum gibt's denn das eigentlich noch nicht? Und was gäbe es denn eventuell so im weltweiten Diskurs für Überlegungen, die Spermiogenese, also die Empfängnisverhütung des Mannes zu betreiben? Und da habe ich mich schon mit Ludwig Fleck beschäftigt, der von Denkstilen und Denkkollektiven gesprochen hat. Und das hat für mich, das war bahnbrechend, weil ich auf einmal gemerkt habe, ja, spannend. Also, dass es Erkenntnis gibt, heißt ja noch lange nicht, dass sie ankommt in der Welt. Also wie kommt eigentlich Wissen, neues Wissen in die Welt? Und deswegen war ich ab da eigentlich komplett geflasht von dieser Idee, wie schaffen das manche Ideen oder Praktiken oder Produkte in die Welt und andere nicht? Also von daher war ich auch total neugierig, was Innovationsforschung angeht. Habe mich damit sehr intensiv beschäftigt. Und ja, genau, diese wissenssoziologische Prägung war für mich total wichtig dann. Und dann haben wir eben jetzt, da würde ich wieder zurückkommen, diese Bottom-up-Techniken, die über den Körper die Emotionen regulieren wollen. Und das ist ja viel, viel plausibler. Also über haptische Stimuli zum Beispiel, über den Hautreiz, ne, wo man dann viele afferente, also nach oben ins Gehirn ziehende Informationen aktiviert, die dann auf Zwischenhirnebene da ziemlich was durcheinander bringen und auflösen. Das ist eine ganz andere Denke. Ich glaube wirklich, dass wir von einem Paradigmenwechsel sprechen müssen da.
Ja, ich versuche nochmal mit meiner eigenen Geschichte anzuknüpfen, weil das, was du gerade gesagt hast, ist in dem Sinne spannend. Ich bin ja quasi auch ein Suchender und ich bin ja erst durch das Leid zum Suchenden geworden. Das heißt, wie findet man quasi seine Lösung? Das heißt, vor sieben Jahren, habe ich viele, wie ich heute weiß, somatische Marker gehabt. Früher halt Magenschmerzen. Und ich hatte halt damals gemerkt, okay, irgendwie korreliert das. Also ich habe jeden Montag Magenschmerzen gehabt. Und das hat aber nichts mit der Ernährung zu tun gehabt. Aber ich habe jeden Montag meinen krebskranken Vater besucht. So. Und ich habe vorher schon gesagt, ich war ein rationaler Mensch. Das heißt, ich glaube, ich kann alles bewusst steuern. Mein Körper hat mir halt immer mehr Signale gesendet, dass das nicht so ist. Und auch das Thema Emotionsregulation, was für mich so die Explosion war. Ich war plötzlich in einem Meeting und habe geweint. Und ich habe schon gesagt im Vorgespräch, ne, ich bin Offizier, habe so einen Eigenanspruch an Männlichkeit, nicht keinen gesellschaftlichen Anspruch, aber einen Eigenanspruch, womit ich mich identifiziere. Und das hat gar nicht da in mein Bild von mir als Führungskraft gepasst. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das ist dir noch nie passiert. Und irgendwie scheint es dir nicht gut zu gehen, obwohl rational, scheinbar objektiv alles supi war. Aber, und dann ist das, was du vorhin gesagt hast, und das weiß ich jetzt nach 7 Jahren Identifikation oder Arbeit mit dem Thema. Es waren somatische Marker. Der Körper hat viel gezeigt, was nicht funktioniert. Und das Thema, was du hattest, Emotionsregulation, die hat bei mir halt nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, da merkt man ganz stark, wie rational die Maus versucht hat, den Elefant zu lenken. Das heißt, die Maus hat versucht, ist da alles supi-toppi, wir können weiter geradeaus laufen. Und der Elefant hat gesagt, nee, jetzt gehen wir auf die Knie, brechen zusammen und machen erstmal nichts mehr. Und das fand ich so spannend. Und jetzt schlage ich auch die Brücke wieder 5 Jahre später quasi, dann schon viel tiefer in dem Thema Resilienz drin, Emotionsregulation. Und dann komme ich das erste Mal vor 2 Jahren dann mit PEP in Berührung und dann inzwischen schon geläutert im Sinne von Offenheit, gehe erstmal offen an alles ran. Ich war auch auf vielen Fachtagungen beruflicherseits vorher schon von Psychotherapeutinnen und habe auch schon sehr viele Klangschalen vorher gesehen gehabt. Das heißt, ja, genau. Ich hatte mich dem Thema schon von einem ganz anderen Pol deutlich genähert. Und dann kam das Thema, und ich möchte es einfach nur für die Zuhörerinnen ein bisschen beschreiben. Ich hatte nicht mehr so viele Magenschmerzen, weil ich schon viel mit vielen Themen im Coaching dann aufgeräumt hatte. Aber ich hatte immer so wie ein, kein schmerzhaftes Ziehen, aber ein Antreiber im Magen. Und Petra hat dann eine hervorragende Coaching-Sitzung mit mir gemacht, in dem wir ganz viele Sachen aufgelöst haben. Und tatsächlich, nachdem ich geklopft habe, war diese innere Hektik, dieses innere Getriebensein aus dem Magen gelöst. Das heißt, das habe ich quasi erlebt. Und das ist, wo ich sage, die ich verstehe es immer noch nicht. Und da wollen wir jetzt nämlich hingehen in dieser Folge. Was ist eigentlich Klopfen? Weil der Zuhörer hat noch gar keine Idee davon, aber wir haben geklopft und das war vor 2 Jahren und seitdem habe ich dieses Thema nicht mehr. Und das ist so ein bisschen, du kannst quasi gleich ein paar Fäden zusammenziehen und vielleicht Sachen noch zusammenführen und sagen, was hat dann Petra eigentlich mit mir gemacht, dass das Klopfen so gut funktioniert hat und was ist da passiert?
Ich überlege gerade, was ist da passiert? Also das, du hast eben, also andersherum, erstmal 2 Sachen, die wollte ich noch sagen. Erkenntnis ist erfahrungsabhängig. Und wenn wir keine Erfahrung mit etwas gemacht haben, dann sind wir relativ eingeschränkt in unserer Erkenntnisfähigkeit. Und das ist bei diesem Klopfen-Thema total spannend, weil es sieht irgendwie skurril aus, wenn man das macht. Ja, irgendwie putzig. Man denkt, das soll jetzt was Ernstes, Seriöses sein. Deswegen wird sich ja darüber lustig gemacht und Esoterik und Quatsch und so. Verstehe ich natürlich alles total, weil es ja wirklich skurril aussieht. Jetzt macht man aber so eine Erfahrung und dann denkt man, Hammer, das ist jetzt echt immer erklärungsbedürftig, was da gerade passiert. So, das ist eine. Ne? Und ja, eine Erinnerungsspur ist dann am fragilsten, wenn sie wieder erinnert wird. Jetzt haben wir eine Emotion aktiviert. Entweder, weil sie Tag und Nacht aktiviert ist, ne, das merkst du im Bauch, oder ich denke an etwas Bestimmtes, also Flugangst oder Vortrag auf der Bühne oder Prüfung oder irgendwas. Und dann ist ja eine Angst aktiviert. So, und jetzt ist der Zugang bei diesen Bottom-up-Techniken und vor allem beim Klopfen so, dass ich in dem Moment eine Selbstwirksamkeitserfahrung mache, indem ich selbst auf mir rumklopfe, auf meinem Körper, so bestimmte Punkte, also das sind historisch gesehen Akupunkturpunkte, die im Oberkörper, auf den Händen und im Gesicht liegen und ich klopfe sozusagen so 2x pro Sekunde, während ich an das Thema denke, das Thema quasi fokussiert halte, währenddessen klopfe ich und setze damit eben ganz viele Stimuli über die Haut, kommende Stimuli, die dann ins Gehirn hochgejagt werden und da zu einer Umorganisation der Emotionsaktivierung führt. Ne? Da kann man ganz viel noch überreden, wie das passiert. Und wir haben ja die weltweit ersten FMRT-Studien auch gemacht in Hannover zu dem Thema und was da für Botenstoffe ausgeschossen werden. Da passiert wahnsinnig viel in der körpereigenen Apotheke sozusagen. Man merkt das eben phänomenologisch. Hey, ist es weg? Ne? Der Behandler sieht, derjenige sieht wirklich entspannter jetzt aus, wenn er an sein Thema denkt. Und es passiert eben internal, das sehen wir nicht, aber gilt es dann in den nächsten Jahren immer mehr zu untersuchen, dass bestimmte Botenstoffe und bestimmte Hirnnetzwerke sozusagen aktiviert sind. Ne? Und dann auf einmal ist es anders. Und die Veränderungsgeschwindigkeit, also dass die Leute sagen, ich komme da gar nicht mehr rein in die Angst jetzt, das geht so frappierend schnell, dass man das ja eigentlich fast gar nicht glauben kann. Ne, dann denkt man, eben, der ist ja schon schnell, aber so, mich hat das Klopfen noch mehr abgeholt, weil das noch schneller ging und weil man das eben alleine machen konnte, ne? Oder kann. Das ist erstmal so eine Oberflächenerklärung, dass wir wahnsinnig viele, Netzwerke, neuronale Netzwerke aktivieren und Botenstoffe, psychisch wirksame Botenstoffe aktivieren, Transmitter, die dann eben eine Veränderung des emotionalen Erlebens verursachen.
Genau, und jetzt haben wir das schön theoretisch hergeleitet. Und jetzt weiß unser Zuhörer immer noch nicht, was machen die dann überhaupt? Was ist denn das jetzt, dieses Klopfen? Ja, genau.
Also, ich denke jetzt an eine Angst. Jeder, das kann man ja mal ausprobieren. Auch man denkt an irgendwas Blödes gerade, was man hat, ne? Irgendwas, was einen stresst, nervt. Und ob das jetzt in der Vergangenheit liegt, in der Gegenwart oder aus der Zukunft zu kommen dreut. Das ist im Grunde egal, weil unser Gehirn kann ja eh nur Gegenwart abbilden. Also Vergangenheit und Zukunft findet ja auch in der Gegenwart statt im Gehirn. Jetzt denke ich also an dieses unangenehme Gefühl. Und dann, da gibt es noch ein paar Sachen, die vorwegkommen und sowas, aber jetzt könnte ich einfach mal direkt, während ich daran denke, bestimmte Punkte eben klopfen, zum Beispiel zwischen den Augen, im Gesicht oben oder auf dem Handrücken. Also da gibt es dann ganz klare Abfolgen, wie man das macht, ne? Und dann, oder auf dem Brustkorb, im Brustbein in der Mitte klopfen. Man klopft dann so zweimal pro Sekunde und man gibt so im PEP 16 Punkte, aber das ist mal gar nicht so zentral, welche Punkte man da jetzt in welcher Reihenfolge klopft. Wichtig ist, dass man eben die Haut stimuliert, vor allem im Gesicht und an den Händen, weil da die höchste nervale Vernetzung ist. Und währenddessen weiterhin versucht, sein Problemgefühl aufrecht zu erhalten. Und dann passiert eben ganz Unterschiedliches. Bei 80% der Leute geht das total schnell weg. Also die klopfen, denken an diese belastenden Emotionen und das ist in ein paar Minuten deutlich weniger oder vielleicht sogar weg. Das kann durchaus passieren. Und dann gibt es aber 10-20% der Menschen, die sagen, nee, hat sich gar nicht verändert oder nur ein Punkt auf der Skala, so auf der Stressskala, ne? Und das war ja das Spannende, was ich dann entwickelt habe. Also das Klopfen selbst ist ja, diese Techniken habe ich ja nicht entdeckt, um Gottes Willen. Ich bin die vierte Generation, ne? Das ist auch cool, aber das hat oft nicht funktioniert. Und das hat mich dann viel mehr interessiert, eigentlich, warum gibt es Leute, bei denen das nicht funktioniert. Bei den meisten geht das ratzfatz und dann geht es denen besser. Und dann gab es auf einmal immer wieder die Beobachtung, Leute sagen, ja, ich klopfe jetzt die ganze Zeit schon, aber es ist kein bisschen besser. Und dann habe ich das, alles, was da beschrieben zu steht und was Fred Gallo erzählt hat, hat nicht wirklich mich überzeugt. Und dann habe ich eben da ein bisschen Feldforschung gemacht und die Leute sehr genau analysiert und exploriert. Und dann habe ich ein paar Sachen gefunden, die erklären, warum das Klopfen in dem Moment nicht hilft, die also was sich im Nachhinein kristallisiert haben als generelle Lösungsblockaden von uns Menschen. Also ich bin da irgendwie zufällig auf so 5 Dinger gestoßen, die ich dann Big 5 Lösungsblockaden genannt habe, die wirklich erklären, warum wir Menschen feststecken können. Das war mal schon meine erste sehr spannende Beobachtung.
Also wir haben ja da die Selbstvorwürfe, die Fremdvorwürfe, die Erwartungshaltungen, die Altersregressionen und die parafunktionalen Loyalitäten. Also ich war übrigens, die Loyalitäten war das Thema bei mir. Also total spannend. Ich kenne die Big 5 quasi nur aus der Persönlichkeitspsychologie.
Das sind andere.
Ja, ich weiß.
Es gibt auch die Big 5 großen Orchester in Amerika und der Begriff kommt übrigens aus der afrikanischen Großwildjagd. Und das ist ganz schön. Das sind die 5 Tiere, deren Jagd besonders herausfordernd ist und mit besonderen Gefahren verbunden ist. Also ne, das ist der Löwe ist es, Nashorn, Wasserbüffel, Elefant und dann noch Leopard oder Gepard, glaube ich. Ne? Und das fand ich eine schöne Beschreibung, dass das die 5 großen Tiere sind, deren Jagd besondere Herausforderungen beziehungsweise besondere Gefahren für den Jäger beinhalten. Das passt doch mal super zu unseren Lösungsblockaden, ne?
Genau, und vielleicht kannst du das auflösen. Warum sind das die großen Lösungsblockaden?
Ja, das ist spannend. Das ist ja erstmal ein bisschen nur gefunden. Rein, ich bin ja Kliniker, Praktiker, Hauptschüler und phänomenologisch interessiert. Und dann habe ich die gefunden, also das Selbstvorwürfe. Ne? Warum ist ein Selbstvorwurf eigentlich blockierend? Also lösungsblockierend oder symptomkonservierend? Ja, also erstmal greife ich mich ja selbst an mit dem Vorwurf und dadurch bin ich natürlich Opfer meines eigenen Angriffs und das fühlt sich nicht gut an. Das wäre so küchenpsychologische Erklärung. Aber wenn man das jetzt mal sich so klar macht, wir brauchen ja für Lösung und für Gedeihen und für Wachstum und für Lernen, brauchen wir unser Belohnungssystem, das Dopaminsystem. Also so. Und da gibt es im orbitofrontalen, präfrontalen Kortex so zentrale Schaltkreise, die sorgen dann für Belohnung und dann geht's mir gut. Wenn ich mir aber gerade die Fresse poliere, das nenne ich auf medizinische Fachsprache den Selbstvorwurf, wenn ich mir gerade die Fresse poliere, ja, dann wird mein Belohnungsnetzwerk garantiert nicht aktiviert sein, sondern ich habe ein Bestrafungsnetzwerk aktiviert. Und das führt eben dazu, dass ich keine Lösung und keine Distanz zum Thema hinbekomme. Das wäre eine Erklärung, die ich im Moment wählen würde für die Selbstvorwürfe. Die Fremdvorwürfe ist ein Vorwurf an andere. Damit habe ich wieder ein Bestrafungsnetzwerk aktiviert und kein Entspannungsnetzwerk, Belohnungsnetzwerk. Ich bestrafe den anderen ja. Und jetzt muss man gucken, sind das stärkende oder schwächende Fremdvorwürfe? Es gibt nämlich beides. Also Selbst- und Fremdvorwürfe zeichnen sich durch 2 Emotionen aus. Und zwar immer, nämlich Ärger und Wut. Anders formuliert, Ärger und Wut müssen ein Selbst- oder ein Fremdvorwurf dahinter haben. Und das war mir vorher nicht klar. So, das ist schon mal wieder eine interessante Erkenntnis gewesen. Und wenn ich jetzt einen anderen Vorwurf mache, dann wird nur der Schwächende selbst, Fremdvorwurf behandelt. Der Stärkende wird nicht behandelt. Sondern dann nutzt man diese Energie, um in eine Handlung zu kommen. Und stärkender Fremdvorwurf ist sowas wie, das geht ja wohl gar nicht hier, das lasse ich nicht mit mir machen, da reden wir jetzt mal rüber, ja. Das wird so, da wird jetzt was geändert. Aber das sage ich mal jetzt so, ne? Und da merkst du schon, da kommt Handlungsbedarf auf. Ich sehe aber in der Klinik, in den Behandlungen und in Coachings, in der Praxis, habe ich viel, viel mehr schwächende Fremdvorwürfe gesehen, komischerweise. Du hast mir das angetan, wegen dir kann ich gar nichts werden und immer wieder geht es mir so schlecht und so. Wo ich so dachte, das ist ja echt interessant, dass es da Schwächende und Stärkende gibt. Und die Schwächenden würde ich behandeln. Warum wirken die, war ja deine Frage. Ja, auch weil ich den anderen quasi in seiner Täterrolle, nenne ich das mal, ne, verfestige und mich in einer Opferrolle sozusagen verfestige. Das ist nicht günstig. Ne, das waren die beiden Selbst- und Fremdvorwürfe. Dann haben wir die Erwartungshaltung an andere. Ich erwarte also etwas von einem, dass der was tut. Zum Beispiel, der soll jetzt mal einsehen, dass ich das verdient habe. Der soll mal einsehen, dass das und das ist. Der soll mir mal helfen, der soll doch mal irgendwie kapieren. Mein Chef kann es doch mal loben. Meine Frau, meine Kinder können doch mal dieses, jenes, das tun. Meine Nachbarin kann mich doch mal morgens bitte grüßen. Kann ich wohl erwarten. Das sind alles inhaltlich natürlich total plausible Erwartungen. Nur das Problem ist, wenn wir auf die Inhaltsebene gucken, dann wird unser Gehirn ganz leicht gekapert und wir kriegen nicht mit, was da noch passiert. Nämlich, wenn ich eine Erwartung an einen anderen Menschen habe, dann habe ich ein Ziel formuliert, dessen Erfüllung nicht in meinen Händen liegt. Also ich kann das gar nicht machen, sondern der andere muss ja tun, damit mein Ziel, ne, erreicht wird. Und damit habe ich mich strukturell vom anderen abhängig gemacht. Ganz interessant. Das war übrigens der letzte Big Five, den ich gefunden hatte, weil ich auch natürlich komplett gewohnt war, immer wieder auf die Inhalte zu gucken. Ganz lustig ist übrigens, wenn wir so was von anderen erwarten oder Erwartungen haben, dann formulieren wir das oft sogar mit so einer gewissen Hybris, so im Sinne von, ich kann doch wohl erwarten, dass. So, als wir wähnen uns da komplett im Recht, ne? Und das ist ja inhaltlich durchaus sehr, sehr häufig der Fall. Aber wir haben in dem Moment nicht realisiert, dass wir uns im Grunde von dem anderen versklavt haben in dem Moment. Dem anderen Macht über unsere Gefühle gegeben haben. Ne? Und das ist total spannend. Eine Fernbedienung im Grunde für uns in die Hand gedrückt haben. Durch die Erwartung. Dann haben wir eine Altersregression. Als Big Five Nummer 4, das war mir schon ganz früh, ich mache ja das haben wir gar nicht hier drüber gesprochen bislang, Mitte der 90er Jahre habe ich ja angefangen, Auftrittscoaching zu machen. Vor allem für klassische Musiker, aber auch für alle anderen Menschen, die Stress haben in der Öffentlichkeit. Und dadurch habe ich jetzt 30 Jahre lang Erfahrung mit Menschen, die auf der Bühne gestresst sind und sich wohlfühlen wollen. Und gerade bei den Spitzenmusikern, und da habe ich wirklich alle möglichen Leute gecoacht und Orchester und so bis hin zu den Akademisten der Berliner Philharmoniker, da habe ich wirklich, wirklich viel gelernt. Also ich habe durch die Klientel einen ungeheuren, also Booster, Lernbooster gehabt. Und da ist mir ganz früh schon aufgefallen, die Bühne ist das Vergrößerungsglas für Selbstwertgefühl. Also es kann sein, dass ich Selbstwertthematiken am Start habe, die ich gar nicht so merke, aber so wie ich eine Bühne betrete oder eine Kamera angeht oder ein Mikro angeht oder ich in einer beobachtet werde, also sichtbar bin, geht die Post oft ab. Ne? Und die Altersregression, was man eben beobachten kann, die Leute, die gestresst sind auf der Bühne oder Prüfungsangst oder so haben, fühlen sich meistens viel, viel jünger, als sie in dem Moment sind. Also wenn jemand jetzt, was weiß ich, so alt ist, 25, soll irgendwie irgendwo Geige spielen und dann ist er total aufgeregt, wenn man ihn fragt, wie alt fühlst du dich da, dann sagt er garantiert nicht 25, sondern 12 oder 14 oder 22 oder so, aber nicht 25. Da bin ich drauf gekommen, weil ich eine Geigerin gecoacht hatte und die hatte totalen Stress vor Spiccato, das ist so springender Bogen. Und dann sagte ich, ja, interessant, wie alt fühlen sie sich denn da, wenn sie so in dieser Angst sind, dass das nicht funktionieren könnte mit dem Spiccato. Dann meinte sie so, ja, fühle ich mich wie 8. Sag ich, okay, wann haben sie denn mit der Geige angefangen? Ja, mit 9. Ja, okay. Ja, die hat also sich so gefühlt wie zu einer Zeit, wo sie noch gar nicht wusste, was man mit so einer Geige macht, ne? Und dann sagte ich, wie alt sind sie denn jetzt in echt? Ja, 39, sagte sie. Okay, spannend. Und dann habe ich nur gefragt, was ist anders, wenn sie sich klar machen oder was ist das Gute daran, wenn Sie sich klar machen, dass Sie 39 Jahre Lebenserfahrung haben und 30 Jahre fette Geigenerfahrung, jetzt an das Spiccato denken. Was passiert denn dann? Was ist denn dann anders? Und dann hat sie sich das so vorgestellt und reingespürt und so nach 20, 25 Sekunden fing sie an zu lachen und sagte, ja, dann kann ich alles spielen, wenn ich in diesem State bin. Ne? Und dachte ich, ja, das ist doch geil, das ist doch echt klasse. Ne? Und das ist wirklich ein Phänomen, was du, ich glaube, immer siehst, wenn jemand gestresst ist. Und das ist überall, auch im Sport ist es natürlich auch so. Immer wenn es drauf ankommt, rutschen wir oft so in jüngere States, Ego-States. Ne? Vermutlich, weil uns das erinnert an frühere Zeiten, wo wir eben testiert und geprüft wurden und so weiter. Und dann sind wir nicht im Vollbesitz unserer gesamten Kapazitäten. Da übrigens hypnotherapeutisch würden wir das ja als Problemtrance auch beschreiben. Es ist eine Altersregressionstrance. Und was ich total witzig fand dann auch, dass der Volksmund das ja sogar kennt. Der Volksmund sagt nämlich, da habe ich mich dann so klein mit Hut gefühlt. Oder so groß mit Hut, ne? Und dann zeigt man so zwischen Daumen und Zeigefinger so 1 bis 2 Zentimeter. So klein habe ich mich da oder so groß habe ich mir dann gefühlt. Das finde ich total krass. Dass der Volksmund, das wollte ich nochmal recherchieren, weil das eigentlich anfing, der Volksmund benennt eine psychologische Lösungsblockade. Schon seit Jahrzehnten, wahrscheinlich seit Jahrhunderten, vermute ich. Krass, oder?
Ja. Ja, ich finde das bei den somatischen Markern so stark. Ich habe ein Kloß im Hals, da ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ne? Das heißt, wir haben schon ganz viele im deutschen Sprachgebrauch, so geflügelte Wörter.
Ja, weil der Körper eben, das ist ja Beweis eigentlich, dass das alles im Körper stattfindet. Ne? Und der letzte Big Five, dann nämlich die parafunktionalen Loyalitäten, die sind tatsächlich schwieriger zu finden. Die habe ich dezidiert gesucht, weil ich hatte damals schon die Aufstellungsausbildung gemacht und habe mir die ganzen Aufsteller angeguckt. Und da gibt es ja total coole Leute, also Matthias Wager von Kimi zum Beispiel oder auch Gunther Weber und Albrecht Mahr, da habe ich echt tolle Leute gesehen. Und Hellinger ist natürlich jemand, ein Extremist gewesen, klar, ne, der ein bisschen quatschiges Zeug erzählt hat, aber der auch, glaube ich, doch durchaus Impulse ins Feld gebracht hat. Und dann habe ich, da ich das schon gemacht hatte, so eine Ausbildung hatte, dachte ich, also wenn jemand nicht profitiert vom Klopfen, dann muss der theoretisch gesehen auch eine Loyalität vorliegen, häufig. Das geht ja gar nicht, dass das hier nicht zu sehen ist. Und dann habe ich da dezidiert geguckt und siehe da, habe sie gefunden. Und das ist ein bisschen schwieriger mit den Loyalitäten, weil zum einen sind die oft unbewusst, die kannst du nicht einfach abfragen. Und zum anderen ist das ja auch, das Konzept der Loyalitäten ist ja vielen Menschen gar nicht so geläufig. Und auch in manchen Psychotherapie-Methoden oder Coaching-Methoden gar nicht so auf dem Zettel. Also was ist das? Erstmal so erklären. Es kann sein, dass es uns nicht gut geht und wir leiden, obwohl wir selbst im Grunde gar nichts Schlimmes erlebt haben. Aber unsere Vorfahren zum Beispiel könnten was Schlimmes erlebt haben. Seien das die Eltern oder Geschwister oder andere nahe Beziehungs- und Bindungspersonen haben was Schlimmes erlebt. Und durch die Liebes- oder Bindungskraft, die wir mit denen verbunden sind, kann es sein, dass wir uns nicht erlauben, ein Ziel zu erreichen oder uns es gut gehen zu lassen, weil es denen nicht gut ging. Ne? Und das ist die Erklärung davon. Und das ist eine interpersonelle Loyalität. Ich bin verbunden mit anderen im Leid und deswegen erlaube ich mir nicht, jetzt einfach glücklich, gesund und erfolgreich zu sein, weil denen war es ja auch nicht vergönnt. So, ne? Das wäre Verrat an denen im Grunde. Und das Gefühl, was dazu gehört, ist ein schlechtes Gewissen.
Ja, und da würde ich gerne reingehen, weil das etwas, weil wir sind wir genau bei diesem Thema gewesen, was mich dann beschäftigt hatte, was ich nicht wusste, was mich auch übermannt hatte. Und was in dem Coaching aus einer ganz einfachen Sitzung quasi dann rauskam. Denn einfach zu den Kontexten, 1, 2 Sachen habe ich ja schon gesagt. Mein Vater ist kurz nach seinem 60. Geburtstag dann an Pankreas verstorben. Sein Bruder, das heißt mein Onkel, ist mit 50 an Herzinfarkt gestorben. Das heißt, zwei männliche Vorfahren von mir sind im Durchschnittsalter beide von 55 gestorben. Und ich habe immer diesen inneren Antreiber mal schnell gehabt. So, das heißt, ich war immer getrieben. Ich wusste aber gar nicht, wohin. Und dann hat Petra quasi diesen Loyalitätskonflikt aufgemacht, der mir bewusst gar nicht da war. Ich habe da gar nichts gesehen.
Genau. Die Loyalitäten sind oft unbewusst, ganz klar. Ja.
Und das war quasi dieses Thema. Und das haben wir dann beleuchtet, dass ich eigentlich unbewusst in der Loyalität stehe, früh zu sterben quasi. Das heißt, ich muss ja früh sterben. So, das heißt, das Thema Longevity ist ja ganz, wo ich mich aktiv beschäftige, aufgrund dieser ganzen familiären Vorgeschichten und dagegen vorgehen. Und dann, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, das heißt, etwas ist komplett eigentlich komplex. Es ist unbewusst, es darf erstmal ergründet werden, es darf erstmal sichtbar gemacht werden und dann Unbedingt. Hat Klopfen. Dann haben wir zwei Minuten Klopfen geholfen.
Ja, aber Klopfen wäre nicht die Intervention. Das wäre meine Frage noch. Hat diese Petra PET gemacht oder hat die EDXTM oder EFT oder MET oder eine andere Klopftechnik genutzt?
Also
diese drei Buchstaben PEP gehabt, PEP.
Ja, ja, sie hat PEP schon genommen, genau.
Okay, ja, weil da habt ihr nicht nur geklopft, da habt ihr dann, gehe ich mal davon aus, auch die Loyalität, weil die ist im präfrontalen Kortex. Das ist, da geht's um Werte. Also den Arousal kannst du natürlich klopfen und das kann auch sein, dass das dann gut ist. Übrigens, das ist ja eine Henne oder Ei, wissen wir. Ne? Wenn ich Emotionen reguliere, dann habe ich einen Einfluss auf die Kognition und wenn ich über Kognition komme, kann ich auch Auswirkungen auf die Emotionen haben. Das ist klar. Ne? Aber klassischerweise würden wir die Loyalität, eben weil sie auch unbewusst ist, kann ja sein, dass sie gar nicht hochpoppt. Und das habe ich oft erlebt, dass du klopfst wie verrückt. Und das ist es ja, was ich beobachtet habe. Du klopfst ganz viel und das geht demjenigen nicht besser und du weißt nicht warum. Dann guckst du Big Five 1 bis 4, haben wir nichts gefunden. Und jetzt kommen die Loyalitäten. Aber die sind unbewusst oft. Die können bewusst sein oder vorbewusst, aber die sind auch oft unbewusst. Und jetzt muss ich die hochspülen. Also das heißt, ich habe dann was entwickelt, wo ich das mit hochspülen kann. Ne? Und dann wird das behandelt. Ich sag mal nochmal was zu den Loyalitäten, dann kann ich euch erzählen, wie man die hochspült. Verbundenheit mit anderen im Leid. Also es ist zum einen das Modell, was du ja dann gehabt hast, die sterben alle früh, ne? Und das ist wie so eine self-fulfilling prophecy und das aktiviert einfach nur eine Angst.
Mhm.
Kann sein, dass es das war. Ne?
Mhm.
Die Loyalität wäre eher so, ist es mir erlaubt eigentlich und vergönnt, dass ich länger lebe als mein Vater und mein Onkel oder ist das nicht Verrat an denen? Mhm. Das wäre die Loyalität.
Genau.
Und es ist natürlich auch oft eine Mischung davon, ne? So, und dann haben wir aber, ich nenne das übrigens parafunktionale Loyalität und nicht dysfunktionale Loyalität. Warum? Es ist ja eigentlich dysfunktional. Also es stört mich in meiner Selbstentwicklung. Ne? Ja, aber wenn man jetzt generell, auch bei Emotionen spreche ich mittlerweile eher von parafunktionalen Emotionen und nicht von dysfunktionalen, weil das, was unter was wir heute leiden, ne, das ist ja im Grunde dysfunktional, aber das hat lebensgeschichtlich oftmals einen Sinn gehabt und hat etwas bewirkt oder hat mir helfen wollen, hat mich retten wollen und dann ist dysfunktional ein bisschen despektierlich formuliert. Deswegen nenne ich das parafunktional, also nebenfunktional. Das ist der eine Grund. Und das andere, was man jetzt nochmal, und das ist das Komplexeste von allem, aber auch das Spannendste überhaupt. Also was ich da entdeckt und entwickelt habe in den letzten Jahren, das ist wirklich extrem aufregend. Und da gibt es eben nicht nur interpersonelle Loyalitäten, sondern auch intrapersonelle Loyalitäten, Ego-State-Loyalitäten. Das ist mir aufgefallen, dass bei manchen Menschen, obwohl sie viel, viel, viel an sich arbeiten, die irgendwas Belastendes erlebt haben oder Traumatisches erlebt haben, dass oftmals so eine Restsymptomatik da bleibt. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass das Symptom oder das Restsymptom ganz oft die Funktion des letzten Zeugen hat. Also mein Symptom oder Restsymptom ist oftmals der letzte Zeuge dafür, dass mir etwas Belastendes oder Schlimmes passiert ist. Und das ist, weil der Ego-State, der verletzte kindliche Ego-State, der für den, wie wäre, also das kann man sich so erklären, wenn es mir saugut ginge, dann hieße das ja, das war gar nicht schlimm. Und das wäre eine Nichtwürdigung des Leids. Und deswegen muss, oder deswegen sucht sich unser psychischer Apparat, unser System, ein Restsymptom, damit das Leid gewürdigt bleibt. Aber blöd ist, dass ich halt noch ein Symptom habe. Das heißt, und das wird nicht gehen, weggehen von alleine. Das heißt, wenn ich das transformiere, dann muss es einen anderen letzten Zeugen geben. Oder beziehungsweise es muss ganz klar sein, dass es keine Zeugenschaft mehr braucht, weil es völlig zweifelsfrei ist, dass das belastend oder schlimm war. Und jetzt sind wir mittendrin in dem spannendsten Feld der gesamten Psychotherapie, aber aller Schulen, finde ich. Weil das ist ja, diese Loyalitäten sind ja nicht irgendwie schulenabhängig, das sind wir Menschen. Ne? Und ob ich jetzt psychoanalytisch arbeite oder tiefenpsychologisch oder verhaltenstherapeutisch oder humanistisch, systemisch, transaktionsanalytisch, wie auch immer, oder im Coaching ist diese Loyalität ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Denn ich habe ja durch das Auftrittscoaching den Schwerpunkt, hatte ich ja ganz, ganz viele Führungskräfte, also ich habe ganz viel Management, Audit und Assessment Center und sowas Aspiranten gehabt, die eben aufgeregt und gestresst waren. Und ich habe viele Frauen, die für den Vorstand sich vorbereiten wollten, für den Vorstand, habe ich oft gecoacht dann. Weil das diese Expertise, dieses Profil war, ne? Ich muss da gut performen. Und da gibt es doch diesen Coach, den wir haben, der Bohne, da gehen sie doch da mal hin. Und dann ist wirklich immer mal wieder aufgepoppt, sowas wie, darf ich als Frau eigentlich so viel Macht haben da im Vorstand, während meine Mutter mal in Anführungsstrichen nur Lehrerin oder nur Hausfrau war. Und da hast du die Loyalitäten drin. Und dann, das ist erstmal total aufregend und spannend.
So. Ja, also finde ich auch nochmal total spannend, jetzt auch nochmal für die Führungskräfte, die zuhören, weil ich mich da auch an Coaching und auf Führungskraft erinnere, die jemanden kündigen wollte und Angst vor dem Gespräch hatte. Also sie hat das schon ein paar Mal gemacht, die Führungskraft, also es wäre jetzt nichts Neues gewesen, aber da hatte sie irgendwie Angst. Und dann habe ich quasi mit dem inneren Team von Friedemann Schulz von Thun gearbeitet, welche Stimmen das quasi sind. Und dann kam halt eine Stimme auf, ich bin halt die Tochter einer Mutter. Die Mutter ist so alt wie die Person, die ich kündigen will. Ich kann dann nicht meine Mutter kündigen. Mal nur so als Dreieck, was quasi erst durch das Coaching bewusst wurde. Weil ich kann ja nicht meine Mutter kündigen, obwohl es darum gar nicht ging. Aber das ist total spannend.
Absolut.
Weil es einen festhält. Und ich muss unbedingt nochmal ganz dringend diesen Werbeblock einführen, weil du redest schnell, viel, hochgradig interessant und gleichzeitig werden viele sagen, das kann ich mir gar nicht alles merken. Und dafür gibt es natürlich auch Bücher. Eins, was ich schon ganz lange hier liegen habe, ist ein ganz kleines, schmales Buch, das heißt Bitte klopfen, Anleitung zur emotionalen Selbsthilfe von Michael Bohner aus dem Karl-Auer Verlag. Dann habe ich jetzt hier noch Synergien nutzen mit Pep. Die integrative Kompetenz der Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie in Psychotherapie, Beratung und Coaching, was du zusammen mit Sabine Ebersberg herausgebracht hast, auch beim Karl-Auer Verlag. Und, wie vorhin schon angesprochen, Psychotherapie und Coaching mit Pep von dir, Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie in der Praxis. Ich weiß nur, wir sind gerade schnell, wir sind dicht, wir sind interessant und man kann sich das nicht alles merken und dafür gibt's Bücher und die kann ich quasi auch nur wärmstens empfehlen. Kommen auch nochmal in die Shownotes rein, also keine Angst, ihr müsstet nicht mitschreiben, aber dass wir das auf jeden Fall erwähnt haben.
Ich hätte im Grunde so eine Triggerwarnung irgendwie vorher sagen müssen. Ich rede einfach so schnell, weil mein Gehirn so schnell ist und man kann das ja auch langsam hören. Das ist ja das Schöne bei diesen ganzen Abspulformaten. Man kann halbe Geschwindigkeit oder 0,8 machen. Es gibt ja, und manche sagen auch, der redet ja viel zu schnell. Ja, das ist ja, das. Da muss man auch sagen, aus meiner Position heraus, aus meiner Wahrnehmung redet er zu schnell. Es gibt dann immer wieder auch lustige Beiträge unten, wo dann Leute schreiben, endlich mal einer, wo ich nicht auf zweifache Geschwindigkeit schalten muss. Ne? Wir sind da alle unterschiedlich. Ich höre manche Sachen, wenn ich mir das anhöre, Interviews auf 1,5 oder 1,6 oder 1,8 Geschwindigkeit. Und manchmal höre ich das aber auch auf normal, weil ich es klasse finde, dass da so eine Ruhe dann da ist. Aber dann will ich nicht nur Inhalte hören, sondern dann mag ich diese Gesprächsatmosphäre auch. Aber wenn es nur um Inhalte geht, dann mache ich es oft schneller auch. Ne? Aber das kann man jeder selbst regulieren. Ne? Man kann es schön langsam schalten, man kann es mehrfach hören, ist ja auch gut, ne?
Also genau, also ich glaube, das wird eines der Interviews sein. Ich höre mir meine Interviews eigentlich jetzt nicht so oft nochmal an, aber ich sage mal, ich nehme nur mal ein Beispiel, das von Damian habe ich jetzt dreimal gehört, weil er so schnell so inhaltlich spricht. Macht das ruhig auch, ist gut für meine Klickzahlen, wenn ihr es mehrfach hört. Das heißt, Michael, sprich ruhig schön schnell. Der Kognitionskongruenztest ist einer der zentralen Tools von PEP. Kannst du an einem konkreten, gerne auch geschäftlichen Beispiel beschreiben, wie ein solcher Test in der Praxis abläuft?
Ja, also eigentlich ist es ein bisschen unsauber von mir formuliert. Es ist nicht nur Kognitionskongruenztest, sondern Kognitionskongruenztool. Der Testaspekt besteht daraus, dass ich 50 Testsätze ausspreche, nacheinander, also einzelne Testsätze aussprechen lasse. Und dann spürt man rein, ist das stimmig oder unstimmig. Also ich arbeite sozusagen damit, dass ich somatische Marker aktiviere. Und dann wird es direkt behandelt mit den Interventionsstrategien von PEP. Also mit der Selbststärkungsintervention und mit dem Klopfen auch, aber primär mit der Selbststärkungsintervention. So, was für Testsätze sind das? Also ich sag mal so, ich teste eigentlich alles ab, was man so weiß, seitdem es Psychotherapie gibt, woran wir Menschen so hängen können. Ne? Oft hängen wir, das sind so Testsätze. Also mal angenommen, nehmen wir mal ein Coaching-Anliegen. Ne? Ich möchte richtig erfolgreich sein oder ich möchte super performen oder ich möchte ganz oben mitspielen. Also wenn jemand sagt, wenn jemand ein Anliegen hat, ne, ich möchte Vorstand werden. Zum Beispiel, nehmen wir sowas, ne? Ich möchte Vorstand werden. Dann ist das der erste Testsatz. Ich möchte Vorstand werden. Und dann sage ich, sprich mal aus und spür mal rein. Ich möchte Vorstand werden. Und da sagen viele, ja super, ja genau, geil. Aber es kann auch sein, dass jemand sagt, ich möchte Vorstand werden und dann sagt er, oh scheiße, da kriege ich schon Bammel. Ah, interessant, da spült sich schon was anderes hoch. Ne? Nächster Test, dass ich werde Vorstand werden. Oh Gott, das sehe ich überhaupt noch nicht. Ja, ah, interessant. Und jetzt wird sofort da interveniert, auch wenn ich das noch nicht sehe, dass ich Vorstand werde. Und dann kommen so Selbststärkungsinterventionen, sowas wie, Achtung, schätze ich mich so, wie ich bin, oder bleibe ich in Sicherheit, behalte ich einen Überblick, gehe ich meinen ganz eigenen Weg, bestimme ich, was gut für mich ist, nehme ich mir den Raum, den ich möchte. Das sind so verschiedene Sachen, das muss ich jetzt auch gar nicht verstehen, aber ich sage da quasi dann einen zweiten Teil des Satzes, der eine Kernbedürfnisstärkung ist. Kernbedürfnis ist nicht ein Grundbedürfnis, ne, sondern ein Kernbedürfnis hat Gabriela von Witzleben, hat einen sehr, sehr spannenden Ansatz entwickelt, wo sie von drei Kernbedürfnissen ausgeht. Und das auch körperlich verankert, Bauch, Herz, Kopf. Und das ist Autonomie, Beziehung und Überblick, Orientierung. So, und dann intervenieren wir mit diesem Satz und dann kommt danach wieder der Test, dass ich werde Vorstand. Und dann kann das völlig unverändert sein. Dann gehen wir halt weiter auch, ne? Gehen wir sowieso weiter. Aber es kann auch sein, dass jemand sagt, ja, vielleicht ja doch. Hä? Eben hast du doch noch gesagt, sehe ich gar nicht. Und dann kommt auf einmal, ja, vielleicht ja doch. Ne? Der nächste Testsatz, ich habe es verdient, Vorstand zu sein. Und gerade bei dem Testsatz, also ganz oft fangen die Menschen an zu weinen dann oder sagen, oh Gott, nein, kann ich gar nicht. Das ist ja interessant. Ich habe doch nur einen Test, aber ich habe jetzt keine, ich weiß nicht, was da rauskommt. Und ich mache, das ist eine Testbatterie, ne, die wir jetzt auch gerade nochmal untersuchen und auch eine Hirnforschungs-, eine relativ große Hirnforschungsstudie zu machen. Was passiert da eigentlich, in welchen Netzwerken genau, wenn wir das aussprechen? Und warum kriegen wir da, extrem schnelle Veränderungen hin? Da sagt jemand jetzt zum Beispiel, ich habe es nicht verdient. Also ich habe es verdient, glücklich zu sein, erfolgreich. Nee, oder wir haben das Beispiel ja im Vorstand. Ich habe es verdient, Vorstand zu sein. Und dann sagt jemand, oder Vorständin zu sein. Oh, nee, kann ich nicht sagen. Okay, und dann kurbeln wir wieder. Also machen eine Intervention, wo wir unter dem linken Schlüsselbein einen kreisenden sozusagen Reiz, Hautreiz setzen und währenddessen spricht die Klientin aus, auch wenn es sich so anfühlt, als hätte ich es nicht verdient, Vorständin zu sein. Achtung, schätze ich mich so, wie ich bin. Bleib in Sicherheit, geh meinen eigenen Weg. So, einmal Intervention, jetzt wieder Testsatz. Ich habe es verdient, Vorständin zu sein. Und dann kann es sein, dass sie sagt, ja, also ganz überzeugt bin ich immer noch nicht. Okay, dann nochmal. Auch wenn ich immer noch nicht so ganz überzeugt bin, dass ich es verdient habe, Vorständin zu sein, gehe ich meinen eigenen Weg, Achtung, schätze mich so, wie ich bin und bleibe in Sicherheit. Und dann wieder Testsatz. Ich habe es verdient, Vorständin zu sein. Ja, im Grunde, also auf einmal ist wieder was anderes. Ne? Also warum eigentlich nicht? Ja klar, doch, eigentlich schon. So, und dann gehen wir noch in die Kraftsatzbildung jetzt. Also wenn da kein Arousal mehr ist oder kein Widerstand mehr ist, dann könnte man sogar sagen, ja, also jetzt entscheide ich, jetzt kommt ein Kraftsatz, also so ein positives Framing sozusagen. Jetzt entscheide ich, dass ich verdient habe, Vorständin zu sein. Der ist gut, den nehme ich. Oder sowas wie krasse Sache. Ich werde jetzt einfach Vorständin, denn das habe ich schon lange verdient oder irgendwas. Also ich suche jetzt mit der Klientin in einem co-kreativen Prozess einen Kraftsatz, eine lösungsinitiierende Affirmation, die wir dann aufschreiben auch. Die schreiben wir wirklich sehr, sehr sauber auf. Da wird sehr genau geguckt, ob alle sozusagen, ob das genauso formuliert ist, wie es für die Klientin gut ist. Und ich achte sehr stark auf die somatischen Marker in dem Moment und gucke mir die Physiologie des Klienten, der Klientin an. Gucke also ins Gesicht und wenn ich das glaube, also wenn mein Körper wahrnimmt, das stimmt wirklich, das hat einen Impact, dann schreibe ich es auf. Und wenn jetzt jemand so sagen würde, ich habe es verdient, jetzt glaube ich, dass ich es verdient habe, ja, schreiben wir es mal auf. Ja, da ist ja keine Kraft drin, das würde ich niemals aufschreiben. Ne? Wir schreiben nur auf, wenn man wirklich merkt, ja, das stimmt. Also ich, boah, ey, geil, ich habe es verdient. Und dann nutzen wir auch Kraftausdrücke und Schimpfwörter und sowas. Ne? So, dann wird das aufgeschrieben. Und jetzt kann man nochmal sozusagen, jetzt kommt nochmal eine Qualitätssicherung. Sag nochmal, ich habe es total verdient, Vorständin zu sein. Ja, klar, also war das mal anders? So, und der ganze Prozess hat 2 Minuten gedauert. Und das ist vollkommen krass. Und da machen wir jetzt eine Hirnforschungsstudie zu, weil das echt nicht erklärbar ist. Die Emotionsregulation geht ja auch schnell. Wir klopfen und dann ist schnell eine Emotion weg. Ja, aber Emotion ist auch immer relativ, sagen wir mal, schnell veränderbar. Was wir aber da getestet haben, ist ja eine Kognition und eigentlich nicht nur eine Kognition, sondern eine identitätsprägende Kognition. Denn diese Menschen denken ja in dem Moment, und nicht nur in dem Moment, sondern sonst insgesamt, ich habe es eigentlich nicht verdient. Das ist nicht unbedingt bewusst, aber wir haben es durch den Testsatz auf die Bewusstseinsebene hochgespült. Und das ist eigentlich auf der Ebene von Identität haben wir jetzt gerade etwas verändert. Und das ist wirklich absolut komplett aber witzig und spektakulär, dass es in der Geschwindigkeit geht. Und das ist so spektakulär, dass man oftmals gar nicht mitkriegt, was man da gerade macht. Also es ist sozusagen, man denkt, das kann nicht wahr sein. Und da wollen wir jetzt genau untersuchen. Und da gibt es eben noch ganz, ganz viele Testsätze. Jetzt gehen wir mal in den Bereich der Loyalitäten. Meine Mutter erlaubt mir, wäre nämlich jetzt der Test, dass meine Mutter erlaubt mir, dass ich Vorständin werde. Okay. Also da kann jetzt hochpoppen, oh nee, macht sie nicht. Und dann würden wir wieder sozusagen mit der Selbststärkungsintervention reingehen. Und das ist immer erstmal ein phänomenologisches Anerkennen, was ist, was wir da machen. Auch wenn es sich so anfühlt, als würde meine Mutter mir das nicht erlauben, oder auch wenn meine Mutter mir das wirklich nicht erlaubt, dass ich Vorständin werde, bleibe ich in Sicherheit und gehe meinen eigenen Weg. Und da gibt es ganz viele dazwischen, also kann ich nicht alles erklären jetzt, ne? Aber da gibt es ganz viele andere Interventionen noch, wo ich dann checken kann, ob das geht. Aber das ist im Grunde die Gehorsamsloyalität, die wir da checken. Und dann gibt es aber noch eine Liebes- oder Bindungsloyalität. Das wäre der andere Test, dass ich erlaube mir, angesichts meiner Mutter und ihres Lebens oder ihres Erfolgs oder ihres Berufslebens, Vorständin zu sein. Und da poppt oft sowas auf wie, kann ich nicht, oder schlechtes Gewissen, oder die Menschen sind sofort berührt und fangen an zu weinen. Und dann wird eben interveniert, auch wenn ich aus Loyalität zu meiner Mutter mir nicht erlaubt habe, dieses Ziel zu erreichen oder Vorständin zu werden, ach, dann schätze ich mich so, wie ich bin. Das ist total spannend. Und dann gibt es natürlich sofort wieder einen Kraftsatz, ne, weil das ist erstmal nur eine Erkenntnis, die wir haben. Jetzt müssen wir das noch implementieren in die Zukunft. Und da kommt so ein Kraftsatz, der zum Beispiel sowas heißt wie, wenn ich jetzt vorstellen werde, ne, bleibe ich liebevoll verbunden mit meiner Mutter oder bleibe ich auf eine mir angemessene Art und Weise verbunden mit meiner Mutter oder liegt der Segen meiner Mutter auf mir oder schaut sie freundlich auf mich? Oder wenn da eben was großes Leid war, dann kann es sogar sowas heißen wie, bleibt das Leid meiner Mutter gewürdigt? Wenn ich jetzt vorstellen werde, bleibt das Leid meiner Mutter oder das schwere Leben meiner Mutter gewürdigt? Und wenn es ganz schlimm war, könnte man sogar sagen, tue ich dies auch in tiefer Verneigung vor dem großen Leid meiner Mutter. Auch das habe ich gesehen, auch im Coaching. Wenn das Gewalterfahrungen auch gab oder so ambivalente, aber auch sehr ungünstige Erlebnisse mit den Personen da, dann könnte man auch formulieren, bleibe ich nur mit den gesunden, mir guttunenden Anteilen meiner Mutter verbunden und den Rest lasse ich bei ihr. Also du merkst, dass jetzt wird es auch ein bisschen differenzierter, aber das ist total spannend.
Ja, ich finde das spannend, was du auch mit der Mutter gesagt hast. Ich habe das hier in Abano gesehen bei Matthias Wager von Kibet in so einer Live-Aufstellung, wie dann plötzlich eine Mutter zwischen dem Ziel und der Person stand. Und das war vorher aber nicht so sichtbar. Erst in der systemischen Aufstellung ist es sichtbar geworden. Und was mussten wir machen, damit die Mutter nicht mehr im Weg steht? Oder sie steht gar nicht im Weg, sie geht gern zur Seite. Wo ich gerade nur überlege, was ich total spannend finde, ist mehr so eine oder moralisch-ethische Frage. Ich nehme wieder mal ein Beispiel von mir, weil den Satz, der hat mich aktiviert mit der Vorständin. Ich war kurz nach dem Studium, war quasi Zugführer, war Offizier beim Militär und da kam ein Kommandeur, hat gesagt, der General kommt vorbei. Und der Oberleutnant, wenn der General fragt, was Sie werden wollen, dann sagen Sie, Sie wollen Kommandeur werden. Ne, um Berufssoldat zu werden. Ich sage, ich möchte aber nicht Kommandeur werden. So, das heißt, dieser eine Satz, und das war mir auch vorher nicht bewusst, das war nur diese Frage.
Ja, genau.
Und dieses, ich will Kommandeur werden. Nee, will ich nicht. Also der ganze Körper. Und jetzt
hochgespült, genau. Das ist nur ein Testsatz gewesen, ja.
Und jetzt kommt meine Frage, also genau, das ist der Testsatz. Und jetzt kommt aber die Frage, wie weit sollen wir als Coach, als Therapeut Menschen auch verändern wollen. Also ich nehme noch nächstes Beispiel später. Ich war dann Geschäftsbereichsleiter, war recht erfolgreich und ich hatte einen Job angeboten gekriegt als Geschäftsführer in München. Und objektiv ist das natürlich reizvoll. Ne? Es klingt viel Geld, es ist Prestige etc. Und wenn ich jetzt aber, und ich habe mich, wie man heute sieht, natürlich dagegen, ich habe mich dagegen entschieden. Ja. Aber was ist, wenn jetzt ein Klient zu mir kommt und sagt, Danny, ich habe einen Job als Geschäftsführer in München und ich habe aber noch Widerstände, kannst du da machen, dass ich das nicht mache? Die Frage ist also für mich, mache ich jetzt nicht eine Affirmation mit ihm, dass er das macht und sich eigentlich...
Langsam, ganz langsam. Also, gehen wir mal auf den Start, ziehen keine 4.000 Mark ein, geben die Parkstraße wieder ab. Ja? Wir sind ja reingesprungen direkt in die Behandlung oder ins Coaching. Das Allerwichtigste ist natürlich, sauber Anliegen und Auftrag zu klären. Wobei, genau, kann ich dir behilflich sein. Das ist die beste Einstiegsfrage, die ich hier gehört habe. Habe ich in Hamburg bei Rosi Schwarz und Ulrich Wilken und Kurt Ludewig, die haben das entwickelt. Ist aus meiner Sicht die genialste Einstiegsfrage für Coaching und Therapie. Wobei, genau, kann ich Ihnen behilflich sein? Nicht, wobei kann ich Ihnen helfen? Schon gar nicht, was kann ich für Sie tun? Oder was führt Sie zu mir? Das ist alles, unausgereifte Einstiegsfragen, würde ich sagen. Ne? Denn wobei kann ich Ihnen helfen? Da muss ich ja wieder, ist mein Helfen viel zu stark. Ne? Was kann ich für Sie tun? Das ist ganz putzig. Da muss der Klient dann sagen, ja, Sie können mit mir ein bisschen Hypnose machen, ein bisschen aufstellen, ein bisschen strategisches Coaching und dann wird's schon. Ne? Nein, wobei genau kann ich Ihnen behilflich sein? So, und dann haben wir ja von Steve DeShazer und Inso Kimberg, Kunde, klagender Besuch. Ich kann nur mit Leuten arbeiten, die ganz klar in dem Kundenkommunikations-Kooperationsmodus sind. So, alles andere ist übergriffig und Kunstfehler. Man kann natürlich sich einen Auftrag holen, ob man jemanden unterstützen könnte, vom Besucher oder Klagenden zum Kunden zu oder zur Kundin zu werden. Aber wenn da jemand noch nicht ist, das muss ich ja nicht erklären, was Kunde, Klagen, Besucher ist, das kennen natürlich alle, dann geht das nicht. So, jetzt habe ich aber einen Auftrag. Dein Kumpel sagt, pass mal auf, ich will Vorstand, also ich soll Vorstand werden, aber ich weiß gar nicht, ob ich das will. Kannst du mich unterstützen, dass ich da Klarheit bekomme? Ja, das ist ja ein super Auftrag. Wenn er sagt, ich will das gar nicht, kannst du mich unterstützen? Dann kann man, das ist auch ein klarer Auftrag. Okay, du willst das gar nicht, ja gut, dann lass uns doch mal gucken, wie wir dich so stärken, dass du das auf eine gute Art irgendwie innerlich verhackstückelst, dass du dann Nein sagen kannst. Oder jemand sagt, ah, ich würde schon gerne, aber das traue ich mir gar nicht zu oder sowas. Ne? Dann würde ich sagen, ja gut, dann lass uns doch dran arbeiten. Das Anliegen, also der KKT, der hat oben einen Zielsatz, ein Zielanliegen. Und da kann natürlich stehen, jetzt haben wir genommen, ich möchte Vorständin werden. Wenn man das jetzt mal systemisch erweitert, könnte es ja durchaus sein, dass diese Person sagt, ich möchte eigentlich gar keine Vorständin werden, weil ich habe 2 kleine Kinder und einen Mann. Und ich finde es super, erfolgreich zu sein und hier zu gestalten, die Welt und das Unternehmen zu gestalten. Aber ehrlich gesagt, gibt es noch ein paar andere Sachen, die ich auch gut finde. Und das ist mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wenn ich das in der Vollkostenrechnung mir mal angucke, das ist gar nicht so attraktiv mit der Vorständin. Ne, da, wenn du es unbedingt brauchst für dein Selbstwertgefühl, dann willst du immer da ganz oben. Aber wenn man erstmal die Vollkostenrechnung macht, ne, wie hoch ist das Risiko, was damit reinfließt, wie viel kann ich eigentlich wirklich gestalten da, ne, bei so einem DAX-Unternehmen, wo alle mitreden da. Also das ist auch die Frage. Also Manager, also das ist doch eine lustige Beschreibung von einem Unternehmen, wo ich im Grunde gar nicht so viel selbst entscheiden darf. Also als Familienunternehmer, der mir der Laden total alleine gehört, ja, das halte ich für Management. Da bin ich Manager, da bin ich immer alleinbestimmend zu großen Teilen. Also auch nicht nur, ne? Gibt ja Kunden noch, gibt Mitarbeiter und sowas, aber das ist ja eine Frage oftmals. Will ich wirklich, also das habe ich mich gefragt, will ich Chef, also ich wollte Chefarzt werden, ne? So, fand ich wollte ein bisschen was gestalten. Und dann habe ich mir meinen Chef angeguckt und dachte, wenn ich jetzt Chef werde, ne? Erhöht sich der Grad meiner Freiheit und meiner Gestaltungs sozusagen Möglichkeiten oder verringert er sich der und auf der als Assistenzarzt in dieser Klinik durfte ich super viel machen. Ne, aber wenn ich Chefarzt bin, dann will ich ja nicht nur entscheiden, was auf Station 11 passiert. Dann will ich ja alles entscheiden. Dann will ich ja sagen, also wir machen eine ganz neue Linie auf, wir kaufen ein Haus dazu, wir ändern das, wir machen das und das, möchte ich alles entscheiden. So, dann habe ich gemerkt, okay, es gibt noch eine Pflegedienstleitung und es gibt noch einen Verwaltungschef. Und dann gibt es noch die Krankenkassen und es gibt die Aufsichtsbehörden und das Gesundheitsministerium und dann gibt es noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und letzten Endes ja die Klienten und Patienten. Kann ich da wirklich gestalten als jemand, der total Bock hat, aber richtig zu gestalten? Und dann ist mir so klar geworden, ich werde niemals Chefarzt. Niemals. Und das war total erleichternd für mich. Ich kenne auch aus dem Bekannten- und Freundeskreis Leute, die Chefärzte geworden sind. Bei einigen hatte ich das Gefühl, das war überhaupt nicht gut für die. Überhaupt nicht. Weil eben tatsächlich, und hohe juristische Verantwortung natürlich, ganz klar, ne? Wenn da was schief geht, du bist da mit einem Bein im Gefängnis, wenn du was übersiehst oder falsch machst, ne? Also das würde ich mir überlegen. Und bei diesen, und das sind ja, wann machen wir den KKT? Den machen wir bei ambivalenten Anliegen. Ne? Also ein Teil von mir wird das ja gerne. Ich hatte das ja auch. Da habe ich ja so ein Angebot gekriegt, da Chef zu werden. Dann dachte ich natürlich, ja, super, klingt gut. Und dann habe ich aber auch gemerkt, wie mein Körper so total dagegen rebelliert, das gar nicht will. Ne? Und ein anderer Teil sagt, nee. Und diese Klärung der Ambivalenzen, da ist der KKT ein super Tool für, weil das Klopfen ist im Grunde relativ linear. Ich habe eine emotionale Belastung und ich will die reduzieren. Punkt. Da wird geklopft. Ne? Ein anderes großes Tool von PEP ist das Selbstwerttraining. Ich merke, in einem bestimmten Kontext bin ich hinsichtlich meines Selbstwertstandings und Gefühls ein bisschen unterhalb der Möglichkeiten, wo ich sein könnte oder dürfte oder wollte. Da mache ich ein dezidiertes Selbstwerttraining. Auch ein klarer Prozess, macht Spaß, ist sehr strukturiert, super cool. Ist auch das häufigste Instrument, was ich anwende in der Praxis. Aber der Kognitionskongruenztest oder Tool, das ist das Tool, wo ich eben mit ambivalenten Themen arbeite und mit unbewussten Themen und mit transgenerationalen Themen und mit komplexen Themen. Also wenn ich eigentlich durch ein normales Gespräch merke, so, oh, ist das komplex, weiß ich jetzt gar nicht, oh, das wird ja immer komplexer hier, ne? Dann würde ich mit dem KKT arbeiten. Und das ist eben dann beides oft. Ne? Also ich würde ja gerne, boah, das wäre ja klasse. Und du merkst die Attraktorwirkung. Boah, ey, das wäre ja was. Wow. Und dann merkst du gleich den Widerstand. Oh nee, oh, ich doch nicht. Entweder sowas wie ich doch nicht. Oder oh, wird gefährlich. Oder na, bin ich gar nicht gut genug für. Oder sowas. Diese ganzen Selbstzweifel-Sachen kommen dann da auf. Und dann habe ich ein super Tool, wo ich da sehr, sehr dezidiert sozusagen ran und vorgehen kann. Ne? Ich glaube, es ist ganz plastisch geworden, oder?
Ja, super. Vielen Dank. Auch das natürlich nochmal nachzulesen. Ja. In deinem Buch widmest du auch ein ganzes Kapitel dem Humor der Leichtigkeit Lösungsmittel für rigide Über-Ich-Strukturen. Ja. Welche Rolle spielt Humor in deiner Methode und warum nehmen wir uns als Erwachsene oft viel zu ernst?
Ja, ist total wichtig. Also ich glaube, ich kann gar nicht anders, weil ich ja Klassenkasper war, ne? Ich habe ja echt Quatsch gemacht da. Kann ich noch, wenn du willst, noch was zu erzählen von Herrn Richter, was der zu mir gesagt hat? Aber schreib mal auf, dann kannst du, oder dann will ich es nicht vergessen, ne? Oder ich schreibe es mir auf, Herr Richter. Warum ist das wichtig? Naja, das habe ich ja schon bei Professor Freiberger damals gesehen. Der hatte Humor und wir haben mit schwerkranken Lebertransplantationspatienten gearbeitet. Die waren todkrank. Und trotzdem hatte der den Humor am Start. Und ich merkte, das tut erstmal uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut. Das tut ihm selbst gut. Und das tut auch den Klienten gut, wenn wir nicht in so eine Problemtrance da reinfallen. Ne? Und dann, ich nenne das ja Leichtigkeit, das ist eine Haltung, die ich definiere von Leichtigkeit, Zuversicht und Humor. Nicht ein Begriff davon und auch nicht Hoffnung, sondern Zuversicht. Das ist alles genau überlegt, warum es so ist. Und warum mache ich das? Also erstmal gibt es ja ein paar Leute, die da schon lange mit unterwegs sind. Ne? Viktor Frankl zum Beispiel, Ja zum Leben sagen. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Frankl war im KZ und die haben sich da sozusagen gezwungen, sich jeden Tag einen Witz zu erzählen, damit die das überleben. Also da gibt es ja jemanden, der das in Extremstsituationen praktiziert hat. Und da gibt es ja Frank Ferrelli, also Noni Höfner, hat Frank nach Deutschland geholt und Charlotte Cordes, die machen das ja total cool. Da haben auch beide Pep auch gemacht bei mir, die Ausbildung. Wir kennen uns sehr gut auch. Und Noni hat immer gesagt, du bist ja auch ein provokativer Therapeut und so, ne? Ich habe mich da Jahre gegen gewehrt, weil ich so dachte, ich doch nicht. Also ich wollte auch niemanden provozieren, ehrlich gesagt. Das ist nicht mein Naturell. Ich bin eigentlich total nett. Klassenkasper halt, ein Witzbold. Aber keiner, der böse ist, so. Und dann habe ich aber gemerkt, dass wenn ich mit Leichtigkeit, Zuversicht und vor allem Humor arbeite, dann ist das oft nun mal total provozierend. Und provokativ. Und da, ich würde jetzt mittlerweile das so erklären, dass wir sehr ähnlich arbeiten. Ich komme von der Leichtigkeit, der Zuversicht und dem Humor. Und das hat provokative Auswirkungen. Und Noni, glaube ich, mit einem provokativen Stil, sie nennen es auch so. Und ich sehe es phänomenologisch, die kommen von der provokativen Seite. Und wenn ich so arbeite, dann entsteht Leichtigkeit, Zuversicht und Humor. Wir kommen von den unterschiedlichen Seiten und das jeweils andere entsteht dadurch. Das glaube ich mittlerweile. Ja, und das, warum ich das mache? Weil meine Patienten, Klienten mir das signalisiert haben, dass das unabdingbar wichtig ist. Also, und ich würde sogar mittlerweile so weit gehen zu sagen, wer Coaching, Psychotherapie, Traumatherapie ohne Leichtigkeit, Zuversicht und eben, wenn es schon passt, Humor arbeitet, das ist ein Kunstfehler. Und ich glaube auch, dass wir in 10 Jahren sagen, das ist absurd, dass wir das mal ohne gemacht haben. Und das wird ja sehr, sehr mal komisch angeguckt auch im Feld. Aber dann würde ich mal sagen, jetzt komm mal, bitte mal ein gutes Argument, warum Leichtigkeit, Zuversicht und Humor da nichts zu suchen hat. Bitte mal ein kluges, durchdachtes Argument. Ich habe noch kein einziges gehört übrigens. Die Leute sind echauffiert und finden es komisch und rümpfen die Nase. Aber wenn man mal genau nachfragt, was ist es denn genau, warum du meinst, dass es da nicht hingehört? Wo doch die Klienten und Patienten gerade sogar mit den ganz schlimmen Sachen sagen, das tat mir so gut. Ich habe das Gefühl, das lohnt sich ja doch. Oder ne, wenn ich sie so angucke, also sonst habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss auch meine Therapeuten schützen, weil ich habe so Schlimmes erlebt. Das habe ich ja gesehen, wie die da drauf reagieren, was ich erlebt habe. Und bei ihnen habe ich erstmals das Gefühl, sie gucken da so knallzuversichtlich. Also um sie muss ich mich da gar nicht kümmern. Ja, das ist doch Wahnsinn. Also das halte ich fast noch für wichtiger als das Klopfen, ehrlich gesagt.
Ich will einfach nur ergänzen, weil du auch beim Thema Humor bist, wenn man sich anguckt, also ein bisschen auch die Comedy-Szene, wie viele benachteiligte Menschen, Minderheiten, Minoritäten, gehandicapte Menschen zu Komikern gehen, die sie bewusst auf die Schippe nehmen, die sich lustig machen über Rollstuhlfahrer etc. Und die gehen dahin. Warum? Weil es ja nicht mit
falscher... Ernst genommen werden, ja.
Ja. ja.
So. Genau. Und wenn ich immer so leise spreche und jemanden nicht wirklich sozusagen zumute, dass ich humorvoll mit ihm umgehe, dann habe ich ihn im Grunde infantilisiert und viktimisiert und wie einen Behinderten behandelt. Das geht nicht. Geht nicht. Und auch gerade Menschen, egal jetzt wer, muss immer gucken. Und das ist jetzt, manche denken, das kann man doch nicht machen. Ja, die, also ich sag mal so, wenn jemand das unmöglich findet, Humor in der Beratung, in der Therapie anzuwenden, dann sagt das meistens was über ihn selbst aus. Und nicht über den Humor. Denn die haben dann eher so eine Top-Down-Haltung, so eine autoritäre Haltung, eine nicht wirklich wertschätzende Haltung des Klienten gegenüber. Und dann meinen die Zynismus und nicht Humor. Ja, das ist da völlig ausgeschlossen, sorry. Ja, man muss auch mal einen Grundkurs nochmal Humor jetzt machen oder was. Also natürlich liebevoller Draht, sagt Noni, ne? Wertschätzende Grundhaltung, na klar. Und niemals zynisch. Wenn mir jemand unsympathisch ist, würde ich niemals mit Humor arbeiten. Geht gar nicht. Ne? Und außerdem gibt es ja einen schönen Reim, die Arbeit mit Humor zwingt mich in einen guten Rapport. Das ist tatsächlich so. Wenn ich nicht im Kontakt bin, würde ich mal dringend unterlassen, mit Humor zu arbeiten. Und wie gesagt, das ist für mich ein Kontinuum. Humor muss schon gehen. Also ich habe, als der Krieg in der Ukraine anfing, haben die ukrainischen Psychologen angefragt, ob ich denen mal das Klopfen und Pep zeigen könnte. Dann haben wir so eine Session gemacht, so eine Online-Session. Und da waren so 30, 40 Kacheln. Ich habe kein bisschen Humor am Start da gehabt. Null. Und auch keine bisschen Leichtigkeit. Auch null. Aber Zuversicht. Das heißt, das ist ein schönes Beispiel, dass man das natürlich graduell intervenieren muss, wie es gerade passt. Und ich habe ganz kleine Feedbackschleifen, wo ich an kleinen minimalen Hinweisreizen im Gegenüber sehe, was geht denn hier? Wenn ich mit Leichtigkeit oder mit Zuversicht, das geht eigentlich fast immer. Wenn ich jetzt mit Leichtigkeit anfange, dann kriege ich ja schon mal so eine Feedbackschleife, ne? Geht denn das? Dann kommt eine kleine humorvolle Formulierung vielleicht von mir und entweder es resoniert, dann kommt die nächste größere oder ich merke, da kommt ein Block. Dann gehe ich einen Schritt zurück. Das heißt, das muss ich natürlich auch ein bisschen lernen und können. Ne? Aber wenn man das richtig macht, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber wenn man das richtig macht, dann ist es absolut sinnvoll. Und wie gesagt, die Klienten und Patienten sagen, das hat mir so, so gut getan. Ja, weil ich natürlich dann auch, das dramatisiert ja auch, wenn ich so sage, okay, und das haben sie alles erlebt, okay. Ne? Ja. Ne? Schwierig.
Ja, also ich kenne es von den Live-Coachings von Gunter Schmidt, der hat diese Leichtigkeit, diesen Humor, diese Spitzbübigkeit und ist immer in einer maximalen emotionalen Zugewandtheit, aber nicht in einer Mitleidshaltung, sondern mit Gefühlshaltung. Und ich glaube, und das ist der Unterschied. Und das hatte ich auch bei dem, war ja ein Teil dieser Klopftechnik, dass man sich ja, das kannst du gleich nochmal dann sagen, ich mach's ja jetzt nur aus der Erinnerung heraus, dass ich ja dann auch so selbstironisch, nee, das kannst du nicht, das kannst du ja nie schaffen. Nee, dafür bist du ja viel zu schlecht. Also so ein bisschen in die Paradoxie, in die Übertreibung.
Übertreibung, Untertreibung, Überraschung ist Humor. Ne? Also dann kurbel ich eben die Selbststärkung, dann könnte sowas rauskommen wie, auch wenn jetzt jemand sagt, das ist ein Problem, das behalte ich wahrscheinlich. Ne? Dann würde ich sagen, auch für den Fall, dass ich das Problem behalten sollte, achte und schätze ich mich so, wie ich bin. Dann kommt auch für den unwahrscheinlichen, aber vielleicht doch vorhandenen Fall, dass ich das mein Leben lang behalten werde, achte und schätze ich mich so, wie ich bin. Und da sage ich auch, das kannst du ja alles anframen noch, ne? Es gibt vielleicht Persönlichkeitsanteile oder Ego-States, die befürchten, dass man es behalten könnte, die kriegen jetzt eine Stimme. Und dann kommt die erste Überraschung. Auch wenn ich das postmortal immer noch habe, achte und schätze ich mich so, wie ich bin. Und dann fangen die Leute eigentlich immer an zu lachen. Postmortal, also nach dem Ableben.
Ja, ne? Deswegen habe ich, da hänge ich gerade, genau.
Ja, genau, postmortal, also mortem, ne? Also dann lachen die sich tot. Auch wenn ich es postmortal immer noch habe, achte und schätze mich so, wie ich bin. Dann kommt der nächste Move. Auch wenn ich das ganz zeitnah überwinde und da gar nicht mehr reinkomme in das Problem, achte und schätze mich auch so, wie ich bin, ne? Auch wenn es mir völlig unmöglich wird, da reinzukommen, achte und schätze mich so, wie ich bin, auch wenn ich es gerade schon überwunden habe, das nur noch nicht richtig mitbekommen habe, achte und schätze mich so, wie ich bin, und zum Schluss dann nochmal scheißegal, ob ich das Problem habe oder nicht, ich achte und schätze mich in jedem Fall so, wie ich bin. Und dann lachen die Leute sich kaputt. Das musst du dir nochmal klar machen, von wo kommen wir? Das werde ich wahrscheinlich mein Leben lang behalten. Und auf einmal lachen die und dann sage ich, und wie ist es jetzt? Ne? Immer noch überzeugt, dass es behalten werden. Und ganz oft sagen die Leute, ja, weiß ich nicht, kann auch anders sein, mir doch egal. Ne? Also das ist schon, also es gibt für mich wirklich keinen einzigen Grund, nicht mit Humor zu arbeiten. Es sei denn, Humor wurde missbraucht. Das gibt's natürlich. Ne? Es gibt sexuelle Gewalt, die mit so Witz daherkommt. So, haha, wir machen ein Spielchen oder so. Ne? Dann kann das natürlich negativ besetzt sein und was antriggern. Aber ansonsten ist das spricht alles dafür. Und man muss natürlich, wie gesagt, man muss das doch dosieren. Wenn ich sehe, das ist für eine Behandlung nicht stimmig hier gerade, dann mache ich es gar nicht, den Humor. Die Zuversicht habe ich immer dabei. Also wenn ich keine Zuversicht habe, dürfte ich gar nicht mit Menschen arbeiten, ehrlich gesagt. Halte ich für einen wirklich fundamentalen Kunstfehler. Also weil die Menschen haben ja schon keine Zuversicht, dass es funktioniert. Ne, da muss ich ja eine haben. Und wenn ich die nicht habe, wenn ich keine Zuversicht habe, dass ich jemandem helfen kann, warum sollte ich mit dem arbeiten? Das wäre nicht erklärbar und auch nicht verantwortbar. Und übrigens will ich noch einen Unterschied machen zwischen Hoffnung und Zuversicht. Es wird ja oft gesagt, Hoffnung, Prinzip, Hoffnung und Hoffnung. Ja, es ist ein spannendes Konzept, aber kann man ja auch mal auf der Zunge sich zergehen lassen. Was bedeutet für mich, ich habe Hoffnung? Wie geht das? Was brauche ich dafür? Und was ist anders, wenn ich sage, ich bin zuversichtlich? Also erstmal ist es, ich habe Hoffnung. Das ist ja nochmal sozusagen habe von Substantivierung. Wir können sagen, ich bin hoffnungsvoll. So würde man das ja dann, wenn man das sozusagen, wenn man das adverbial beschreibt, irgendwie hoffnungsvoll. Ich bin zuversichtlich. Aber hoffnungsvoll sagen wir interessanterweise gar nicht so oft. Wir sagen Hoffnung. In der Psychotherapie auch wichtig, sagen dann einige. Ne? Ja. Ja, okay. Aber ich wundere mich immer, dass das nicht sozusagen präzisiert wird. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hörst, ich bin zuversichtlich. Oder ich habe Hoffnung. Was macht das bei dir für einen Unterschied?
Na, ich bin gerade sehr stark bei dem Wort Zuversicht. Ich sage aber den Kontext. Ich habe jetzt ein halbes Jahr als COO für eine Firma gearbeitet, die heißt Tech Control, wo man die Zivilgesellschaft auf einen kommenden Krieg vorbereitet. Und da ging es immer darum, um Zuversicht. Das heißt, wir haben bewusst mit dem Wort Zuversicht gearbeitet. Wir gucken zuversichtlich drauf. Denn nur, es geht um die Aktivierung. Es geht um das Selbstempowerment, um die Selbstbefähigung, selbstständig da zu sein. Und das zuversichtlich hat was leicht Lächelndes, Hoffnung ist, hat für mich eine Gedankenblase. Ich habe dann eine Hoffnung, irgendwas Schweres, ein Gedankenschloss. Ja. Und eine Zuversicht hat was Aktives, freundlich. Es ist nicht so weit weg, es ist nicht so groß.
Ja, genau,
es ist
aktiviert. Genau. Das empfiehlt, also Sprachempfinden ist ja bei jedem Menschen anders. Und es ist ja auch wichtig, wie Wörter geframed sind, ne? Und wie sie quasi eingeübt sind. Wenn ich jetzt ganz viele Personen erlebt habe, die immer von Zuversicht gesprochen hat und das aber missbraucht hat, auch diesen Begriff, und mit Gewalt aufgeladen hat, dann wird der Begriff, den werde ich ja gar nicht mehr kontextunabhängig wahrnehmen können. Ist schon klar, ne? So. Aber Zuversicht ist eher aus mir heraus, während ich für Hoffnung doch etwas anderes im Außen benötige. Ne? Und das finde ich schon mal interessant. Also ich will Hoffnung gar nicht vom Tisch. Wunderbar, wenn wir beides haben, ne? Wenn wir Zuversicht haben, dass wir es schaffen, und wenn wir Hoffnung haben dürfen, dass sozusagen auch die Welt, das Schicksal, Gott, wer auch immer uns da unterstützt oder die Mitmenschen oder sowas, ne? Ist ja gut, aber für mich gibt's den Begriff Hoffnung gibt's nicht in meiner Arbeit. Ich benutze den nicht, weil ich habe das alles abgedeckt mit Zuversicht, ne?
Ja. Ich wollte damit eigentlich unterstreichen, dass ich mit diesem Wort auch mehr anfangen kann, weil Hoffnung für mich sowas Passives ist, sowas Nicht-Aktives, sowas.
Genau.
Ich will jetzt nicht dystopisch werden, sagen, man braucht Zuversicht in diesen Zeiten, aber...
Natürlich, Moment, ich glaube, was wir brauchen im Moment, wir leben in einer extrem komplexen VUCA- und Barney-Welt. Also ich glaube, es gibt zwei Qualitäten, die wir dringend brauchen. Das ist Ambiguitätstoleranz. Das ist die absolute Schlüsselqualifikation für unsere komplexe Welt. Thomas Bauer, ne, über die Vereindeutigung der Welt, Reklam, ganz kleines Büchlein, großartig. Thomas Bauer war auf der Reden-Reichnicht-Tagung letztes Mal. War großartig, wirklich spannend. So, Ambiguität, also Mehrdeutigkeitsfähigkeit. Na, wenn ich auf diese Position gehe, muss ich sagen, das und das und das verstehe ich auch. Wenn ich aber die andere Position einnehme, muss ich sagen, ja, das ist schon auch nachvollziehbar. Wir werden zum gedanklichen Totalitarismus gerade. So, das ist nicht gut. Und das andere ist, würde ich sagen, Leichtigkeit, Zuversicht und Humor. Also wenn ich mit Leichtigkeit zu, und dann denken wir mal an Frankl, der war in extremer Gefahr und Not. Und die haben sich da sozusagen gezwungen, einen Witz zu erzählen. Und er hat sich ja vorgestellt, wie er dann später mal Vorträge hält, darüber, wie er das überlebt hat im KZ. Also ne, Antonovsky, das ist ja die Salutogenese, das ist ja sozusagen die Schlüsselqualifikation, ne? Sinnhaftigkeit, Nachvollziehbarkeit und Machbarkeit, ne?
Ja, ich nick gerade, weil das Teile meines Vorträges sind, und du hast auch quasi die erste Seite meines letzten Buches New Work und Resilienz quasi gerade so ein bisschen aufgezeigt. Oh, okay. Nein, ich will mich ja einfach nur bestärken. Ich finde ja gut, dass ich keinen Quatsch erzähle dann. Ich hatte auch Alexander Weseli hier, den Enkel von Viktor Frankl, der auch schon ein bisschen erzählt hat, der quasi das Viktor Frankl Zentrum in, ich glaube, Wien auch aufgebaut hat. Und so ein bisschen darüber gesprochen. Also hört auch gerne da nochmal rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
Ja, gell. Ja.
Michael, ich merke, ich könnte mit dir noch zwei, drei, vier Stunden reden und ich habe, glaube ich, vier Fragen gestellt von meinen 25, die ich vorbereitet habe. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Zuhörerin jetzt gerne die Bücher in den Amazon-Warenkorb packen möchten, damit sie sie schnellstmöglich bestellen können, um sie dann auch zu holen und das in Ruhe nochmal aufzubauen. Aber gibt's noch eine Frage, wo du sagst, Mensch, Danny, jetzt hast mich zu Pep eingeladen, aber das haben wir noch gar nicht, das hast du gar nicht gefragt, das hast du noch gar nicht gestellt. Das würde ich schon gerne noch machen, erzählen, damit die Sache auch rund wird.
Ja. Doch, doch. Du hast ja eben gesagt, Deutsch sein heißt sachlich sein, ne? Ich würde sagen, Deutsch sein im modernen Sinne heißt, mit Leichtigkeit, Zuversicht und Humor in die Zukunft zu schauen und in der Gegenwart zu sein und die Vergangenheit zu betrachten. Und dann kann man daraus schließen, man kann Leichtigkeit, Zuversicht und Humor gar nicht ernst genug nehmen.
Den Satz könnt ihr euch gleich nochmal merken, weil, oder kannst du dir nochmal merken, weil wir kommen ja jetzt quasi zu dem persönlichen Teil und da gibt es eine Abschlussfrage und da könnte das in zugespitzter Form nochmal sehr hilfreich sein. Ich komme mal zu den persönlichen Fragen. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ja, schon, dass ich da was entwickeln konnte und durfte, was vielen Menschen, die psychotherapeutisch im Coaching arbeiten, total hilfreich ist. Also das macht mich total dankbar und glücklich.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Geduld. Aber nur, dass ich es auch wieder abstellen kann, weil meine Ungeduld ist schon auch ein Resilienzfaktor bei mir. Aber ab und zu wäre es echt gut, geduldig zu sein und auch zu, also Leute ausreden lassen wäre auch gut. Also das ist schon, also dass ich meine Gehirngeschwindigkeit und Sprechgeschwindigkeit mal so, ohne dass ich leide, reduzieren kann. Das wäre schon auch schön.
Sehr schön. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Ja, das ist wahrscheinlich immer anders, beantwortet man das. Aber im Moment würde ich sagen, Thomas Bauer, über die Vereindeutigung der Welt ist großartig. Kleines, dünnes Reklambuch, dann Not am Mann, Eva Ladipo, über die Erfindung der toxischen Männlichkeit. Ganz aktuelles Buch von einer Historikerin, großartig, brutal, muss jeder gelesen haben, weil es sehr, sehr, sehr spannend ist. Das sind die beiden. Ach, was auch spannend ist, André Zimpel, Professor Zimpel, wahnsinnig intelligent heißt das, über KI und Neurodiversität. Zimpel kommt auch nächstes Jahr auf unsere Reden-Reichnicht-Tagung, die wir ja wieder haben, und ist einer, der mich am meisten mal gerade geflasht hat, weil es so spannend ist, sich mit diesem Konzept der Neurodiversität und wie unterschiedlich unsere Gehirne Realität wahrnehmen oder wahrgeben. Und das ist eben ein bisschen anders, wenn man ein neurodiverses Gehirn hat. Ne, also klassischerweise wird das ja neurotypisch dann genannt, ne? Wenngleich natürlich auch im Bereich der Neurotypie eine Riesendiversität ist, schon auch klar, ne? Aber das finde ich schon krass. Und er hat sehr, sehr kluge Analysen gesagt zum Thema KI. KI ist eben sehr neurotypisch, aber die Innovation, das Neue in die Welt, kommt eigentlich eher von so, ich sag mal so, schrägen Vögeln, ne? Menschen, die anders denken und ticken. Du hast viele ADHSler oder Hochbegabte bei denen, ist ja auch eine Neurodiversität, ne? Oder auch Menschen mit Autismus. Im Spektrum hast du viele Menschen im Entwicklerbereich und im Kreativitätsbereich natürlich. Also das ist auch ein klasse Buch. Und es lohnt sich auch wirklich, dass das noch weitere Verbreitung findet.
Also ich habe ja meinen Softwarebereich geleitet und ich habe bewusst jemanden eingestellt, der neurodivergent war und autistisch war, weil der hat alle Fehler gesucht, die Bugs gesucht von den Software, der hat alles gesehen und die Puzzleteile. Der hat die Arbeit von 5 gemacht.
Ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Also da reden, können wir auch einen ganzen Podcast zu machen. Weg. Also wir leben ja immer noch in der Welt der Employability, also der Einsetzbarkeit am Markt. Ne? Und was aber immer doch mehr aus der Position des Unternehmens oder des Arbeitsprozesses geguckt wird. Und mich interessiert viel mehr die Unicability, also die Einzigartigkeitsanalyse und Forschung. Wo müsste man eigentlich so jemanden wie dich, ne, oder was ist denn das passende Habitat für dich? Wo ist denn die artgerechte Haltung für dich? Und das ist zutiefst, finde ich, überzeugend, weil jeder Mensch irgendwie dann aufblühen kann und vor allem Menschen mit so einer Neurodiversität eben dann merken, ich bin gar nicht gestört oder krank oder so, sondern wenn das Habitat stimmt, dann gehe ich ab wie eine Rakete. Das ist ja eine Umwelterkrankung sozusagen, ADHS, ne? weil das die Umwelt stimmt oft nicht zu der Hirnarchitektur, die so jemand hat. Und dann wird es wirklich, und dann kann man wirklich sehr leiden. Also man kann umkommen. Die Lebenserwartung von Menschen mit unbehandeltem ADHS ist 10 Jahre geringer, als wenn es behandelt wird. Also das ist schon zentral wichtig. Und auch die Komorbiditäten, wenn wir angucken, wie viel Suchtthematiken und Depressionsthematiken korrelieren mit ADHS, das ist brutal hohe Zahlen sind das. Komischerweise haben das ganz wenige auf dem Zettel. Ne? Das ist nochmal wichtig. Das war auch eins, wo ich mich als Herold empfinde, das Thema bekannter zu machen und da eine Lanze für zu brechen. Ne?
Ja, und ich nehme noch ganz kurz als Werbeslogan gleich für euch auf. Reden reicht nicht. Kongress findet natürlich in einer wunderschönen Stadt statt, ja, nämlich in Würzburg, von wo ich gerade aufnehme.
Ah, okay.
Das heißt, und es ist ja auch nächstes Jahr der Systemische Kongress hier. Das heißt, es gibt hier spannende Veranstaltungen. Aber nächste Frage. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Ja, ich glaube, diese wissenssoziologische Komponente, ne, dass sozusagen, dass wir abhängig vom Denkkollektiv sozusagen einen gewissen Denkstil entwickeln und dass das nicht die Abbildung von Realität ist, sondern dass das ein eintrainiertes Weltinterpretieren und Deuten ist, je nachdem, in welcher Community ich bin. Und das passt zum Konstruktivismus und von Förster und Luhmann, Kybernetik erster, zweiter Ordnung, Beobachter erster, zweiter Ordnung. Das hat mich massiv beeinflusst. Ist das jetzt eins oder waren das zwei?
Du solltest 3 sagen und hast 1 gesagt.
Okay, das ist 1. Die Frage nochmal, die habe ich jetzt vergessen.
Was waren die 3 einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Ja, und eine, die wirklich sehr krass ist, dass nämlich Simplicity ist noch so ein Aspekt, Vereinfachung, dass nämlich nicht wir richtig gut werden und Systeme besser werden, wenn wir noch komplexer werden und noch mehr draufpacken, sondern dass es darum geht, die relevanten von den redundanten Informationen und Inhalten zu trennen und sich extrem auf Relevanz zu fokussieren. Und das ist mir klar geworden, dass es sein kann, dass Psychotherapie total einfach funktioniert. Weil einen Aspekt haben wir noch gar nicht besprochen, das ist jetzt der dritte, das ist, glaube ich, die also das Embodiment war die, sagen wir mal, Verhaltenstherapeutische, sagen wir schon seit ein paar Jahren, das ist die vierte Welle der Verhaltenstherapie und die fünfte Welle der Verhaltenstherapie. Und ich glaube, die fünfte Welle generell, wo wirklich was Revolutionäres passieren wird, ist die Gamifizierung von Psychotherapie. Also die genaue Analyse von motivationsfördernder Aspekte im Bereich von Veränderungskontexten, Gamifizierung. Ne? Ich habe das seit 5, 6 Jahren, sage ich, man muss Psychotherapie gamifizieren, weil wir immer noch das Konzept haben, dass durcharbeiten. Wir haben ja das Konzept Arbeit in Therapie, ein bisschen auch im Coaching. Aber wann lernen wir denn am meisten und am automatisiertesten, wenn wir unser Belohnungssystem, das Dopaminsystem mit am Start ist? Also halte ich es für unabdingbar, dass wir Psychotherapie gamifizieren. Und da bin ich gerade dran auch an dem Aspekt, mich da tiefer einzuarbeiten.
Für mich als Gamer klingt das sehr spannend.
Ja.
Welche Menschen inspirieren dich?
Menschen, die erstmal normal geblieben sind, auch wenn sie sehr weit gekommen sind. Das finde ich tief berührend. Also, dass es Leute gibt, die wirklich extrem komplex denken und extrem weit sind und auch Einfluss haben und bekannt sind und wo du denkst, der bleibt nahbar, dieser Mensch. Das finde ich total toll. Und eben, wenn Leute es schaffen, Perspektiven zu öffnen, die ich so noch nicht hatte. Ne? Das finde ich total spannend. Die beeinflussen mich schon stark und im Bereich von, ich bin ja, coach ja ganz viele Künstler, Musikerinnen und Musiker, Opernsängerinnen und Sänger. Ja, wenn Menschen es schaffen, den Abstand zwischen Himmel und Erde zu verringern durch das, was sie tun.
Boah, das ist aber sehr schön gesagt. Wenn du mit einer.
Das passiert in der Musik. Das passiert für mich in der Musik, wo ich so ergriffen sein kann, dass ich gar nicht mehr sprechen kann. Wir waren in Wien in einer Volksoper und haben, Fliegenden Holländer gesehen, die Oper, und ich war so berührt und geflasht davon. Ich wollte zum Schluss Bravo schreien oder so mache ich immer so laute Geräusche dann. Ich habe keinen Ton rausgekriegt und ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich wieder sprechen konnte. Meine Frau war mit und wir waren in der Bahn und sind dann noch in eine Bar gegangen und ich habe dann nur so gezeigt, geht noch nicht und es ging nicht, ich konnte nicht sprechen, weil ich so tief berührt war. Und das ist das Faszinierende. Ich will ja auch mal alles verstehen und mir erklären, aber da passiert was, was ich gar nicht mehr erklären kann. Das ist, finde ich, ungeheuerlich. Und das ist auch ein transzendenter Zustand. Und das ist Kunst. Das finde ich schon faszinierend. Also das holt mich da komplett ab.
Stark. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Lebenden Persönlichkeit?
Oder historisch, kannst du dir aussuchen.
Ja, kann ich auch zwei sagen?
Ja, wir haben schon ganze Tafelrunden zusammengestellt hier. Ja,
also meine Familie zum Beispiel, liebe ich mit denen den Abend zu verbringen. Meinen Töchtern und meiner Frau, finde ich total, ist das größte Geschenk für mich. Aber ich würde Leibniz zum Beispiel, fände ich mal cool. Ich bin ja aus Hannover hier, ne? Bin ja Hannoveraner auch. Wir haben ja lange auch das englische Königshaus von Hannover ausgestellt. Und Hannover ist ja total innovativ. Also Leibniz war eben auch in Hannover und Dadaismus Hannover, Gummireifen ist Hannover, Continental, ne? Die Schallplatte, Deutsche Grammophon kommt aus Hannover, die CD kommt aus Hannover, die erste Industriemesse nach dem Krieg kommt aus Hannover, die CeBIT, die erste große Computermesse ist Hannover, PEP kommt aus Hannover. Aber Leibniz finde ich schon krass, weil es ja auch heißt, dass der ADHSler gewesen ist. Und das würde ich mal gerne, mit dem würde ich gerne mal so ein paar Runden drehen hier in Herrenhäuser Gärten. Die hat er ja mit der Sophie da befreundet. Da bin ich auch im Freundesverein und so. Und da fangen heute auch die Herrenhäuser Kunstfestspiele an. Jetzt am 22.05. Großartiges Kunstspektakel da in Hannover, Herrenhausen mit einer neuen Intendantin. Sehr, sehr, sehr aufregend und spannend auch. Aber mit Leibniz würde ich da gerne mal so ein bisschen quatschen und reden.
Cool. Wurde auch noch nicht genannt. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Ja. Wie alt, jugendlich?
Kannst du dir aussuchen.
Ich würde quasi als Zukunfts-Ich erscheinen. Das ist ein schönes Bild von Susanne Hofmeister und mein Zukunfts-Ich, was in der Zukunft quasi auf uns wartet. Und ich würde als Zukunfts-Ich erscheinen und sagen, ich bin's. Und du wirst es. Und alles richtig und alles gut. Schön. Fühl dich geliebt.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Dass ich normal geblieben bin.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, ich glaube, das ist schon die Wiederholung. Man kann Leichtigkeit, Zuversicht und Humor gar nicht ernst genug nehmen.
So, und ich finde, das ist doch ein wunderschöner Abschlusssatz. Lieber Michael, ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut gehabt und ich wurde noch überflügelt. Es war super lebendig, es war humorvoll, es war kurzweilig, es war extrem gehaltvoll. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ja, Danny, vielen Dank für die Einladung, für das unterhaltsame und inspirierende Gespräch und die Geduld, wenn ich ein bisschen länger formuliert habe.
Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude, es war mir ein Fest, es war mir eine Ehre. Vielen Dank und tschüss.
Jo, tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de. Oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil, Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.